Na? Erschrocken? Jetzt richtig wach? Gern geschehen. Ich bin Kutsche, guten Morgen und bei mir ist Joshua. Hallo Joshua.
Wunderschönen guten Morgen, Kutsche. Selbst ich habe mich erschreckt.
Sehr gut, das war Sinn der Sache. Bevor ihr gleich euer montägliches Frühstücksei konsumiert, haben Joshua und ich noch eine Nachricht für euch. Wir konnten ausnahmsweise mal nicht, wie sonst, am Sonntagabend beziehungsweise am Montag früh die neue Folge des Frühstücksei produzieren. Ihr wisst, es ist Pfingsten, wir waren alle unterwegs, deswegen haben wir die aktuelle Folge ein bisschen vorproduziert und wurden aber natürlich von der Aktualität eingeholt. Gleich in der Folge, es geht ja um die Coaches, die jetzt schon auf dem Hotseat sitzen, haben wir auch die Pittsburgh Steelers thematisiert. Ich habe sie ins Rennen geworfen, da stand aber noch nicht fest, dass Aaron Rodgers tatsächlich in Pittsburgh unterschreibt. Das ist, ihr habt es mitbekommen, mittlerweile aber der Fall. Deswegen hier nochmal ein kleiner Hinweis darauf, das, was ihr gleich hört, ist noch ohne Aaron Rodgers aufgenommen worden. Aber wir können das jetzt, Joshua, du hast dich ja bereit erklärt, in aller Herrgottsfrühe mit mir aufzustehen, jetzt nochmal eben thematisiert. Wie findest du denn das, dass der jetzt tatsächlich einen Einjahresvertrag bei den Steelers unterschrieben hat?
Wahrscheinlich für Aaron Rodgers finde ich es natürlich sehr gut, dass er ein Zuhause gefunden hat. Wir reden ja hier von einem Einjahresvertrag für, wenn man Aaron Rodgers Glauben schenken darf, 20 Millionen oder zumindest sowas um den Daumen gedreht. Heißt, nach dem dreimonatigen Warten natürlich A für uns, aber auch B für Aaron Rodgers, ist nun endlich klar, dass er zu den Steelers geht und dass er jetzt auch nicht für wenig Geld, muss ich ja sagen. 20 Millionen pro Jahr für einen 41-jährigen Quarterback ist nicht wenig.
Nee, ist nicht wenig, würden wir beide wahrscheinlich auch nehmen. Spannend finde ich, dass sein allererstes Spiel Woche 1 gleich gegen die Jets ist, sein Ex-Team. Und ich glaube, Woche 8 kommt es dann zum Duell mit den Packers. Ja. Also wir werden auch in der kommenden Saison sehr oft in das Gesicht von Aaron Rodgers blicken dürfen als NFL-Fans. Den werden sie wieder hoch und runter featuren, ne?
So ist es. Und wir hatten es in der Schedule-Folge auch schon mal angesprochen, die Schedule-Maker, die Liga, die hatte ja so ein bisschen das Ganze antizipiert, weil das Green Bay Packers-Spiel, das ist, glaube ich, auch zu Hause in Pittsburgh, ist ja auch schon in Sunday Night Football reingeflext, aber haben sie auch schon als Sunday Night Football Spiel gescheduled. Also von daher, es war ja irgendwo so ein Stück weit abzusehen, dass er bei den Steelers landet, beziehungsweise das war ja so die am meist diskutierteste Anlaufstelle für ihn. Aber am Ende des Tages kam es jetzt so, ne?
Gleich in der Folge, ihr werdet es hören, habe ich Mike Tomlin, den Head Coach der Steelers, auf den Hot Seat gesetzt. Warum? Das könnt ihr euch gleich reinziehen. Ich bleibe aber dabei. Also das, was ich nachher in der Folge sage, das hat für mich weiterhin Bestand, auch mit Aaron Rodgers, weil ich bin skeptisch, Joshua. Ist 41, du hast es gesagt, hatte eine schwere Achillessehnenverletzung. Letztes Jahr war es solide bei den Jets, würde ich sagen. Aber ich traue dem nicht mehr zu, wirklich wieder in MVP-Form oder so zu kommen. Also ist das für dich ein sportliches Upgrade, so ein richtiges sportliches Upgrade für die Steelers mit Aaron Rodgers?
Du musst es, glaube ich, als solches deklarieren. Ich meine, wenn du dir sonst den Quarterback-Raum bei den Steelers anschaust, das sind einmal der Rookie-Quarterback Will Howard, dann hast du Mason Rudolph, mit dem sie ja schon eine Weile reiten, und Skylar Thompson, das ist der Quarterback-Raum. Der hat sich noch nicht mit rumbekleckert, das wird er wahrscheinlich auch nicht tun, mal Will Howard ausgeschlossen. Und was die Steelers, und deswegen, ich hatte eben davon gesprochen, dass es für Aaron Rodgers schön ist, wahrscheinlich für 20 Millionen dieses Jahr nochmal ein Zuhause gefunden zu haben. Für die Steelers weiß ich nicht, wie gut das ist. Und da bin ich ehrlich. Nicht nur, weil Aaron Rodgers, wie du schon sagst, auch meiner Meinung nach nicht mehr an irgendwelche MVP-Performances anknüpfen kann, wahrscheinlich. Bei den Jets letzte Saison 5-12 gegangen. 63% Completion Percentage in der Pässe, knapp 4000 Yards, 28 Touchdowns, 11 Interceptions. Das ist ein okay Ratio. Das holt jetzt aber auch nicht die Sterne vom Himmel. Und ich glaube, die Steelers mit Mike Tomlin werden dieses Jahr, und deswegen gefällt mir der Move nicht so ganz, wieder im Sumpf der Mittelmäßigkeit untergehen. Das klingt zynisch, das klingt böse, ich weiß. Aber ich sehe nicht, wie du mit Aaron Rodgers einen tiefen Playoff-Lauf hinbekommst, geschweige denn mit dem Roster des Steelers zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube nicht, dass Rodgers die Lösung ist für deren Probleme, zumal es auch wieder nur ein Einjahresvertrag ist, wie auch letztes Jahr mit Russell Wilson und Justin Fields. Diese Einjahreslösung auf Quarterback, die bringen dich nicht weit. Und das hat das letzte Jahr gezeigt. Und sie machen es einfach direkt schon wieder. Also wenn ich die Steelers gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich echt für ein Jahr oder so in den sauren Apfel gebissen, wäre mit Will Howard geritten oder wer auch immer da den Quarterback-Raum gewinnt. Wahrscheinlich ist es Will Howard oder zumindest würde ich ihm die Reps geben. Und dann hast du zumindest schon mal wertvolle Reps für Will Howard dieses Jahr dabei, aus denen er dann in Jahr 2 profitieren kann. So hast du wieder einen Veteran-Quarterback, der dir sehr viel Geld aus der Tasche zieht, mit dem du ja nicht die allerhöchsten Ambitionen haben können wirst. Und werden dann wieder einen mittelmäßigen Pick haben nächstes Jahr, werden wieder irgendwo bei 8 und 9, 9 und 8, na, Losing Season werden sie nicht haben unter Mike Tomlin, so viel ist klar, werden wieder mit 9 und 8 irgendwie noch in die Playoffs rutschen, vielleicht in der AFC. Man weiß es nicht. Aber langfristig gesehen ergibt der Move absolut keinen Sinn für mich. Absolut nicht.
Ja, und es geht auch um den Job von Mike Tomlin. Werdet ihr gleich hören. Absurd ja auch. Woche 1 Jets Steelers. Bei den Jets Starting Quarterback höchstwahrscheinlich Justin Fields, war letztes Jahr bei den Steelers. Bei den Steelers Starting Quarterback höchstwahrscheinlich Aaron Rodgers, war letztes Jahr bei den Jets. Also die haben einfach die Quarterbacks letztlich
einmal kurz getauscht.
Ja, unfassbar. Ja. Cool. Joshua, danke, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, dass wir die Aaron Rodgers-Verpflichtung jetzt auch noch hier im Frühstücksei haben. Danke dir herzlich.
Ja, nichts zu danken.
Und euch jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge des Frühstückseis. Lasst es euch schmecken. Footballerei.
Guten Morgen, Footballerei.
Guten Morgen, liebe Leute. Hier ist die Footballerei Show, das Footballerei Frühstücksei. Natürlich gibt es uns auch am Pfingstmontag. Natürlich werden wir euch auch heute mit den Köstlichkeiten aus der NFL versorgen. Ich bin Kutsche, aber ich bin hier natürlich nicht alleine. Daniel ist auch bei mir. Moin, Daniel.
Moin, Kutsche.
Und Joshua ist auch am Start. Moin, Joshua.
Wunderschönen guten Morgen in die Runde.
Wir sollen euch ganz lieb von Flo grüßen. Der war gestern Abend noch im Einsatz bei der Nations League. Der hat es heute nicht geschafft, dabei zu sein. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Draußen wird es langsam immer wärmer. Der Sommer kommt mit großen Schritten und heiß. Heiß ist auch unser Motto heute. Ihr habt es vielleicht schon dem Titel entnommen. Es geht um die Hot Seats in der NFL. Welcher NFL-Headcoach fliegt eigentlich als erster? Da gibt es ja doch immer eine ganze Reihe Cheftrainer, die schon zu Beginn der Saison auf einem wackeligen Stuhl sitzen. Joshua, wie viel sind das für dich so ungefähr, wenn du jetzt mal so spontan grob überschlägst von 32 Headcoaches? Wie viel sitzen da wirklich sicher, deiner Meinung nach?
Wirklich sicher? Ich glaube, wirklich sicher ist am Ende der Geschichte kein Job in der NFL. Da gibt's wahrscheinlich, ich meine, das kann ja immer alles passieren. Aber wirklich sicher, also wenn wir, wahrscheinlich ist die Frage andersrum einfacher zu beantworten, wie viele Kandidaten wahrscheinlich wackeln. Gib mir mal so 10 bis 12. Und wenn du das umdrehst, sicher vielleicht so 15 bis 20. Das wäre so die Range, in die ich gehen würde. Aber Daniel hat schon mit dem Kopf geschüttelt. Der war schon nicht einverstanden.
Nee, ich habe zehn ausgerechnet, die wirklich, also die werden auch in 2 Jahren noch auf dem Platz sitzen, was ja nicht ganz, ganz viel Böses passiert aus meiner Sicht. Soll ich mal durchgehen, Kutsche?
Ja, mach gern.
Andy Reid, ich glaube, dessen Job kann er, also da widerspreche ich dir, da kann passieren, der kann jetzt wirklich das schlechteste Team der NFL für 3 Jahre haben und der wird trotzdem kein Problem haben. Keiner aus der Handfamilie wird Andy Reid bei den Chiefs rausnehmen, außer er möchte selbst rausgehen. Dann, und das war letztes Jahr noch anders, Nick Sirianni, Eagles Super Bowl Trainer, den wird auch erstmal keiner rausnehmen. Ich glaube, nach einem Super Bowl bist du 2 Jahre sicher. Jim Harbaugh von den Chargers, noch relativ neu, aber was der für einen Effekt hat bei den Chargers, das merkt man ganz gut, sehe ich es auch nicht. Mhm. Sean McVay, Rams, hat den Super Bowl geholt, baut gerade was auf, hat eine so gute Entwicklung dieses sozusagen Rebuild-Teams dann geschaffen im letzten Jahr, kann ich mir auch nicht vorstellen. Kyle Shanahan, ja, die 49ers hatten ein schlechtes Jahr, aber auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass die sich von dem trennen, also der ist so verbunden mit dem Team. Sean Payton bei den Broncos baut da auch gerade viel auf und das mit Bo Nix, sehr beeindruckend. Der andere Harbaugh-Brother bei den Ravens, John Harbaugh, kann ich mir auch nicht vorstellen, hat jetzt gerade eine 3-Jahres-Verlängerung bis 2028 unterschrieben. Kevin O'Connell bei den Vikings hat sogar mit Sam Darnold Erfolg. Das rechnen die ihm groß an. Matt LaFleur, wir werden das bei Sam Darnold dieses Jahr bei den Seahawks, glaube ich, nochmal anders sehen. Matt LaFleur bei den Packers steht super stabil da, baut da was auf, sehe ich nicht, dass was passiert. Und der letzte ist für mich, der wirklich auf einem eiskalten Sitzplatz Platz genommen hat, ist Dan Quinn von den Commanders. Also was der mit Jaden Daniels letztes Jahr gemacht hat, den will da keiner loswerden.
Also ich glaube, so bei 9 von 10 würde ich tendenziell bis 100% mitgehen. Bei Kyle Shanahan, da bin ich skeptisch. Wie ist bei dir, Joshua, also die 10 genannten?
Bei Kyle Shanahan musste ich ja auch ganz kurz schmunzeln. Ich als Fan, als bekennender Fan eines anderen NFC West Teams, mache mich ja gerne auch oder rede ja auch gerne über die 49ers. Also insofern... Nein, aber es ist tatsächlich, wie Daniel gesagt hat. Also auch wenn man jetzt, wenn die 49ers sich die Leistung bringen, die von denen, also von der man gegebenenfalls ausgeht, Kyle Shanahan gehört quasi schon fast zur DNA des Teams und irgendwie den loszuwerden, das würde wahrscheinlich auch schon ja ein größeres Ereignis nach sich ziehen beziehungsweise brauchen auch, um das in Bewegung zu setzen. Also das sehe ich auch wenn die 49ers nicht gut spielen werden, das wird nicht passieren. Zumindest nicht in diesem Jahr.
Gut, wir reden jetzt aber über 6 Männer, die durchaus auf wackeligen Stuhlbeinen, so würde ich es mal formulieren, in die neue Saison gehen, die unter immensem Druck von Woche 1 anstehen, die sich wahrscheinlich nicht so viele Ausrutscher erlauben dürfen, weil sonst könnte es im Laufe der NFL-Saison eng werden. Jeder von uns hat 2 Head Coaches auf dem Hot Seat mitgebracht und Joshua, ich würde dich bitten, einfach mal anzufangen.
Ja, und ich glaube, wir haben das Team mitgebracht, auch also den Head Coach von dem Team mitgebracht, der wahrscheinlich erstmal bei vielen überhaupt schon auf dem Radar ist. Die Rede ist von Brian Callahan, dem Head Coach der Tennessee Titans, der 20. Head Coach der Tennessee Titans. Brian Callahan wird vor allem für Bengals-Fans auch noch ein geläufiger Name sein, weil er war ja bis 2024, beziehungsweise bis zuletzt, bevor dann 24 zu den Titans gekommen ist letztes Jahr, der Offensive Coordinator bei den Bengals, war ja auch zusammen mit denen im Super Bowl, haben ja super offensive Performances abgerissen. Joe Burrow, Jamar Chase hatten unter Brian Callahan ihre besten, ja, oder na, den Anfang ihrer Karriere quasi auch, ja, besiegeln können. Und Brian Callahan ist ja dann von den Titans unter Vertrag genommen worden, letztes Jahr im Januar, und hatte jetzt in der vergangenen Saison einen Rekord von 3-14. Man möchte sagen, dass wer daran Schuld trägt, wem das zuzuschreiben ist, das Ganze ist natürlich erstmal fraglich. Die Titans hatten einen Roster, das sich auch nicht mit Ruhm bekleckern musste. Du hattest eine QB-Rotation, also eine Quarterback-Rotation, Will Levis, du hattest natürlich jetzt auch nicht das talentbestückteste Roster in der NFL, zumal du in einer sehr, sehr kompetitiven AFC South spielst. Und das sind natürlich alles so Faktoren, die so ein bisschen die letzte Saison oder auf die letzte Saison Einfluss genommen haben. Aber in der Regel wirst du ja einen Headcoach auch nicht, gerade wenn man weiß, dass du im Umbruch bist, wie die Tennessee Titans das nun mal waren, dass du nicht nach einer Saison loswirst. Von daher könnte man sich ja sogar darüber streiten, ob er nicht letzte oder zu Beginn dieser Saison schon einen neuen Headcoach bei den Titans gesehen hätte. Aber er ist nun mal noch der Headcoach der Titans, sitzt aber definitiv auf einem Hotseat, weil die Erwartungen halt einfach extrem hoch sein werden dieses Jahr, was durch verschiedene Faktoren begünstigt ist. Also du hast einmal natürlich Cam Ward mit dem First Overall Pick gedraftet. Da sind die Erwartungen schon mal grundlegend hoch. Nicht nur an Cam Ward natürlich selbst, aber natürlich auch an das gesamte Team. Und was die Titans, und ich glaube, wir hatten es in einer der früheren Folgen schon mal kurz angeteasert, gemacht haben, war in der Free Agency dafür zu sorgen, dass Cam Ward auch einen guten Start bekommen kann in die NFL. Durch die Signings, die sie in der Free Agency gemacht haben, sie haben den Tackle aus Pittsburgh gesigned, Dan Moore. Und da waren noch andere dabei, wie zum Beispiel Kevin Seidler, den Guard und so weiter. Also die haben tatsächlich sehr viel Geld auch in die Trenches investiert, um dafür den größtmöglichen Erfolg zu sorgen. Also insofern, glaube ich, sind die Erwartungen auch auf jeden Fall hoch, höher als das, was letzte Saison zustande gekommen ist. Und ja, man kann sich natürlich nur ausmalen, was passiert, wenn die Titans einen schlechten Saisonstart erwischen, meinetwegen 0-7, 0-8 oder sowas gehen. Dann ist Brian Callahan wahrscheinlich jemand, ja, an dessen Stuhl geschraubt werden kann.
Ich habe mir hier gerade mal den Spielplan angeguckt der Titans. Die starten bei den Broncos, dann kommen die Rams, dann kommen die Colts, dann geht's zu den Texans, dann geht's zu den Cardinals, dann geht's zu den Raiders, dann kommen die Patriots. Klingt jetzt nicht unbedingt nach einem 0-7-Start, Daniel, oder? Also da sind so 1, 2, 3 Mannschaften dabei, die man zumindest auf dem Papier schlagen könnte. Ich denke da jetzt an die Colts oder auch an die Raiders eventuell. Oder bist du da, siehst du die Gefahr, so wie Joshua sagt, dass die Titans mit dem First Overall Pick ausrutschen könnten gleich zum Saisonstart?
Ja, ich, also wie gut die wirklich sind und wie viel sie gewinnen können, ist eine spannende Frage. Ich glaube, darauf kommt es gar nicht an. Also ich glaube, ich sehe die auch so, in der NFL ist kompetitiv genug, dass die ihre 2, 3 Spiele da gewinnen können. Vielleicht wird es auch nur 1. Aber das ist, glaube ich, gar nicht das Thema, wo es drauf ankommt aktuell bei dem Head Coach, weil die Titans in einem ganz anderen sozusagen Status in der Phase gerade sind. Bei denen geht es darum, rauszufinden, was wird langfristig der erfolgreiche Weg, um besser zu werden. Und Brian Callahan hat man geholt, weil er in Cincinnati Joe Burrow entwickelt hat, weil er mit Matthew Stafford in Detroit gearbeitet hat, den besser gemacht hat. Und da eben so ein bisschen die Thematik, er muss einen Quarterback entwickeln. Und die sind jetzt 3-14 und waren unfassbar schlecht. Also 27. in Points per Game, 26. in Yards per Game in der letzten Saison. Haben eben, du hast vollkommen recht, eine starke AFC South, die da ist, und ich glaube, es geht darum, besser zu werden. Also 3-14, 27. in Points per Game, 26. in Yards per Game, das ist sozusagen die Basis, von der hingeht. Und wenn man da jetzt eine Entwicklung schafft, sagen wir auf 20 kommt, mit Cam Ward, und man sieht, Cam Ward spielt gut, die verlieren dann noch die Spiele, weil sie eine defensive Probleme haben, weil sie vielleicht nicht die Playmaker haben, die sie bräuchten, aber Cam Ward entwickelt sich, dann hat man genau den Head Coach, um diese Entwicklung zu betreiben, und wird dann auch entspannt sein. Wenn wir sehen, dass Cam Ward überhaupt nicht ankommt, in der Liga völlig Probleme hat und zerstört wird, dann glaube ich, kriegt Brian Callahan Probleme. Das heißt, der Rekord der ersten 7 Spiele ist mir völlig egal, sondern für mich geht es dahin, wie spielt dieser Rookie-Quarterback, wie entwickelt der sich, was macht er, und sieht man dahin das Face of the Franchise. Wenn man das nicht sieht, dann bricht so ein bisschen der Plan und das Konzept von Brian Callahan zusammen, und dann brauchen sie einen anderen Typus als Head Coach. Und ich glaube, das ist die Gefahr, die bei ihm passieren kann. Wenn dieser Quarterback nicht gut spielt, ist die Karriere von Brian Callahan in Tennessee relativ schnell zu Ende.
Sehr lieb, dass du sagst, die AFC South sei stark, aber ist sie doch gar nicht. Also das ist doch eher so der Bodensatz der NFL. Colts haben auch enttäuscht letztes Jahr, Jaguars haben enttäuscht, Texans haben letztlich, also gemessen an der Vorsaison, auch enttäuscht. Also da haben die Titans ja eigentlich noch Glück, dass sie jetzt in der Division beheimatet sind, oder?
Ja, ich fand sie in der letzten Saison schwach, und ich glaube, dass sich zumindest die Jaguars und auch die Texans dieser Offseason doch verbessert haben. Also ich glaube, das Problem ist ja, sie sind 3-14 gelaufen in einer, du hast vollkommen recht, schwachen Division. Gucken wir mal, was bei den Colts passiert. Die sehe ich auch auf Augenhöhe dann in irgendeiner Form. Aber die Texans sind, die waren ein Playoff-Team. Die waren wirklich gut, und denen hat ein bisschen was gefehlt, aber da war nicht so viel, was da gefehlt hat. Das war größtenteils die O-Line. Ob sie die gefixt haben, das bezweifle ich immer noch, aber insgesamt traue ich denen zu, deutlich stärker zu sein. Und die Jaguars mit Travis Hunter, mit vielleicht auch einem System, was Trevor Lawrence besser liegt, mit einem Wide Receiver 1, den sie gefunden haben. Ich glaube, da entwickelt sich was, Kutsche. Das müsstest du eigentlich gerne hören.
Ja, ich glaube irgendwie nicht mehr dran, dass sich Trevor Lawrence noch entwickelt. Aber vielleicht ja jetzt unter dem neuen Head Coach. Sage mal, Joshua, was ich bei den Titans auch interessant finde, der O-Line-Coach ist ja Bill Callahan, der Vater von Brian Callahan. Du hast es gerade schon gesagt mit den Trenches, die haben auch jetzt nochmal in die O-Line investiert. Also da ist das Schicksal von Vater und Sohn aber auch wirklich eng miteinander verknüpft, ne? Also Bill Callahan, ja auch ein früherer Head Coach, hat früher die Raiders trainiert und so weiter. Also wenn die O-Line nicht funktioniert, wenn der Vater scheiß Arbeit macht, muss der Sohn drunter leiden, ne?
Ja, da fragt sich am Ende, wer der Sündenbock sein wird. Ne? Also wechselst du dann den Vater oder den Sohn aus? Ne? Wer ist da der Erste, der quasi abgesägt wird? Ich weiß gar nicht, gab's das jemals? Gab es ein anderes Vater-Sohn-Duo als Coaching-Staff in der NFL? Weiß das jemand auf Anhieb von euch?
Bestimmt. Naja, Bill Belichick hat ja seine 2 Söhne auch unter anderem.
Ja gut, okay. Andy Reid hat seine Söhne teilweise im Coaching-Staff gehabt.
Okay.
Aber dass der Chef sozusagen der Sohn war, das kann ich mir jetzt auch nicht mehr richtig dran erinnern.
Nee, genau. Das ist, glaube ich, wirklich bemerkenswert.
Einzigartige Anordnung.
Dass der Sohn der Chef des Vaters ist, sozusagen. Sag mal, spontane Idee, wollen wir irgendwie so ein Hot Seat Ranking machen? Also 100% ist, also für den ist eigentlich Schluss, unserer Meinung nach, irgendwann im Laufe der NFL-Saison, und 10% ist so, es wird mal lauwarm, aber der wird sich irgendwie schon retten, sowas in die Richtung. Also, dass wir hier die 6 genannten auch nochmal so ein bisschen ranken. Was haltet ihr davon?
Also, wir machen das nach Gradzahl. 100 Grad ist, der fliegt auf jeden Fall. Und 0 Grad ist ganz entspannt, oder?
Ja, finde ich auch gut.
Okay. Ja, machen.
Bei mir ist Brian Callahan so bei 25 Grad.
Ja, ich würde tatsächlich was höher gehen. Ich würde 35 sagen, aber auch nicht höher.
Du hast schon 45 im Mund, das habe ich auf der Lippe
gehört. Ich weiß, aber ich habe mich nochmal reduziert, weil das wäre schon fast 50-50. Das Problem ist, was ich halt häufig habe mit Ownern oder auch in der NFL generell, häufig, und das ist nun mal der Headcoach, ist der erste Kopf, der rollt, wenn irgendwas schief läuft. In der Regel. Ja, es sei denn, irgendwelche anderen Faktoren spielen damit rein, aber das ist in der Regel der erste Sündenbock, der quasi zur Rechenschaft gezogen wird. Und das für mein Empfinden auch häufig zu früh. Geduld ist nichts, was Owner oder was viele Owner in der NFL an den Tag legen. Und es kann irgendwie dann doch immer alles passieren. Und deswegen war ich kurz in Gedanken bei 45, aber ich würde mal mit 35 gehen, einfach auch aufgrund deiner Argumentation basierend. Das ist ein Development Project und Entwicklung braucht Zeit. Und die muss man ihm auch geben am Ende des Tages. Ne? Also da kannst du nicht innerhalb der Saison sagen, wir stoppen das Experiment jetzt hier.
Ich glaube, zwei ganz spannende Faktoren. Einmal Richtung Owner gesehen. Also Mike Rabel war, glaube ich, 5 oder 6 Jahre da. Mike Mularkey davor 2 volle Jahre. Und dessen Vorgänger Ken Wisenhunt war also 1,5 Jahre oder hat das zweite Jahr nicht voll machen können als Head Coach. Also da sieht man schon, außerhalb von Mike Rabel war das schon ein Hot Seat, der Platz bei den Titans. Und 2 Jahre waren so das Thema. Was vielleicht nicht für ihn spricht, ist mit Mike Borgonzi, ist ja ein früherer Chiefs Front Office Kollege, jetzt General Manager. Der ist natürlich, also Brian Callahan ist keine Entscheidung des neuen GMs. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass am Ende des Jahres, wenn man keine Entwicklung sieht, der sagt, ich würde gerne meinen eigenen Typen dahin haben. Und daher nehme ich den Callahan raus, weil der wurde nicht in meinem Regime angestellt und das wäre für mich nochmal ein Grund dafür, dass es zu Ende gehen könnte. Wollen wir uns auf 30% einigen, Kutsche, oder bist du völlig woanders?
Nee, also wir können das ja gleich Grad mal zusammenrechnen. Ich bin nicht so stark in Mathe, wie ihr wisst, aber ich hätte jetzt 20 Grad gesagt, weil aus den von euch genannten Gründen schon, da ist jetzt halt ein neuer Quarterback da, der per se irgendwie eine schwere Last auf den Schultern hat, weil er nun mal der First Overall Pick ist und dementsprechend für viele wahrscheinlich gleich der Messias sein muss. Wenn er also annähernd so eine Saison spielt, wie Caleb Williams seine Rookie-Saison bei den Bears gespielt hat, dann wäre das ja schon anständig. Also es ist ja wirklich so ein Jaden Daniels-Überflug ist ja wirklich selten oder auch so ein CJ Stroud-Überflug wie bei den Texans. Von daher glaube ich auch schon, dass der Zeit bekommt. Ich glaube nicht, wenn jetzt nichts Extraordinäres passiert, dass der im Laufe der Saison gefeuert wird. Aber wenn da wenig Entwicklung ist, die Titans wieder mit 3-14 oder so abschließen, ich sehe sie auch als schwächstes Team immer noch in der AFC South, dann kann ich mir schon vorstellen, so wie du auch gesagt hast, Daniel, dass sie da nochmal dann vielleicht an der Position was drehen, aber erst nach der Saison. Wir dürfen halt nicht vergessen, die Titans bauen wie so viele NFL-Teams gerade ein neues Stadion. Also die wollen natürlich irgendwie dann auch jetzt mittelfristig mal Erfolg, um diesen neuen Football-Tempel da voll zu machen. Nur Erfolg macht sexy, wissen wir alle. Also von daher ist da auch aus diesem Grund schon ein bisschen Druck auf dem Kessel bei den Titans. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der im Laufe der Saison fliegt, wenn dann erst irgendwie am Black Monday oder so. Deswegen würde ich jetzt 20% sagen.
Also sind wir bei 26,67 Grad im Durchschnitt bei uns dreien. 35 plus 25 plus 20 durch 3. 26,67.
Sag mir, dass du das ohne Taschenrechner gemacht hast.
Hast du gerade Taschenrechner rausgeholt?
Nee, sag mir, dass du das ohne Taschenrechner gemacht hast. Nee.
Okay. Notierst du das irgendwo, Daniel? Mal sehen, wie dann am Ende die Top 6 aussehen. War ja jetzt eine spontane Idee. Okay, cool. Gut, Daniel, dann mach doch mal weiter. Wer sitzt für dich auf dem Hot Seat?
Ich bin gerade schon ganz irritiert, weil Joshua die Liste durcheinander gebracht hat, aber das kriegen wir trotzdem hin. Für mich sind die Cincinnati Bengals dran und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da eine Coaching-Diskussion kriegen um Zac Taylor. Zac Taylor hat jetzt 2 Jahre nacheinander mit 9-8 die Playoffs verpasst. Man hat das Gefühl, er hat das erste Championship-Window von Joe Burrow verpasst. Ja, die waren im Super Bowl, die waren super dicht dran und die hatten damals ein unfassbar gutes Team, aber das haben sie eben nicht geschafft gegen die Rams und es wird eigentlich von Jahr zu Jahr schwieriger. Dieses Jahr haben sie dann eben nicht nur Joe Burrow, sondern auch Ja'Marr Chase und T. Higgins große Verträge gegeben. Du hattest im letzten Jahr das Gefühl, dass die eigentlich mit die beste Offense hatten und trotzdem die Spiele nicht gewonnen haben und ehrlicherweise ist ja schön und gut, aber der Coach ist eben nicht nur zuständig dafür sozusagen, dass die Spieler auf dem Platz stehen und irgendwelche Statements zu machen, sondern Win or Lose ist keine Quarterback, sondern eine Coaching-Statistik. Und da muss man ehrlicherweise sagen, sieht Zach Taylor gerade nicht gut aus. Am schlimmsten sieht er im September aus, also im ersten Monat der Saison. Da ist er 7-14-1. Und ja, es ist eigentlich immer schlechter geworden. Und wenn ein Coach es nicht schafft, in der Offseason sein Team ready zu machen, im September dann zu performen, hast du ein Problem. Wenn es dieses Jahr wieder so sein wird und der September grauenhaft wird und sie wie im letzten Jahr mit einem 1-4-Start dann lange dem Konzert hinterherlaufen und versuchen irgendwie auf den richtigen Ton zu kommen, dann wird es eben nicht reichen. Dieses Jahr konnte er sich retten, indem er seinen DC Lo Anarumo gefeuert hat, und wenn die Defense jetzt auch nicht klappt, wenn er weiterhin es nicht schafft, die in Richtung nicht nur Playoffs, sondern eigentlich also so in die Playoffs und one or two out bringt den ja auch nichts, sondern die müssen ins AFC Championship Game und die müssen ins Super Bowl mit dem Offensiv-Roster und mit dem Talent, was sie haben. Ich bin sehr gespannt, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Defense besser geworden ist. Sie haben mit Trey Hendrickson ein riesiges Thema aufgemacht und eigentlich kann man sich nicht vorstellen, dass der im nächsten Jahr bei den Bengals spielt, sondern eigentlich möchte der gerne weg. Und einen längerfristigen Vertrag und noch viel mehr Geld. Und von daher steht, glaube ich, eine Situation, wo ich sagen würde, Zach Taylor sitzt auf einem nicht mehr lauwarmen, sondern schon gut angeheizten Stuhl.
Also ich finde, vor allem, was du da jetzt gerade gesagt hast in Bezug auf die Defense, ist wirklich überraschend, was die Bengals jetzt auch in dieser Offseason gemacht haben, weil die waren ja teilweise in der Defense überhaupt nicht wettbewerbsfähig. Also da hat sich Joe Burrow ja die Finger wund geworfen und trotzdem haben sie am Ende die Spiele verloren, weil die Bengals einfach nicht in der Lage waren, defensiv den Ball zu stoppen. Dadurch haben sie immerhin, du hast gesagt, den Defensive Coordinator ausgetauscht, der jetzt übrigens auch direkt einen neuen Job bekommen hat. Das hat mich auch gewundert. Er ist ja jetzt bei den Colts Defensive Coordinator. Also eigentlich hat er gar keine Werbung für sich gemacht. Und deswegen dachte ich eigentlich, dass die Bengals daraus lernen und jetzt wirklich in der Free Agency, im Draft und so weiter noch viel mehr auf die Defense gehen. Stattdessen, du hast es gesagt, haben sie jetzt einen sehr teuren Quarterback, zu Recht. Also für den muss man halt so viel Geld ausgeben, das ist nun mal so, aber auch zwei teure Receiver. Also dass sie tatsächlich T. Higgins auch noch behalten haben, auch für so viel Geld, das finde ich wirklich absurd. Ich frage mich so ein bisschen, ich weiß nicht, wie du es siehst, Joshua, ob das dann auch wirklich die Hauptentscheidung von Zach Taylor war oder ob ihm da einfach reingequatscht wurde und er jetzt der Leidtragende ist, mit weniger Geld irgendwie seine Defense zu flicken.
Ja, aber am Ende des Tages ist es immer was wechselwirkungsmäßig. Also es existieren da immer Wechselwirkungen. Im Idealfall ein gesundes Team entsteht oder ein gesundes Rosterbuilding entsteht natürlich immer über einen Diskurs oder zumindest ja über eine Unterhaltung, über Korrespondenz, wie auch immer, worauf man das runterbrechen möchte, aber zwischen Head Coach und auch General Manager am Ende des Tages. Der muss dir vermitteln, okay, das ist unsere Vision von dem Team, das wollen wir umsetzen, das ist unsere Vision, dafür brauchen wir die und die Spieler und dafür musst du folgende Schritte gehen oder wir würden uns wünschen, dass wir folgende Schritte gehen etc. Das ist ja so ein bisschen das Traumbild, wenn man das dann irgendwie in Einklang bringen kann und dass viele Fragezeichen an das Rosterbuilding der Cincinnati Bengals gesetzt haben, das ist ja auch nichts Neues. Mal, wie gesagt, Trey Hendrickson, und wir hatten das Ganze ja in der vorherigen Folge auch schon mal aus seiner Perspektive beleuchtet, gerade mit der Vertragsverlängerung auf offensiver Seite, unter anderem ja auch für Mike Gesicki, den man häufig außer Acht lässt. Da fragst du dich als Trey Hendrickson, den arguably besten Spieler deiner Defense, was ist mit mir? Und ganz augenscheinlich
die Vögel bei dir im Hintergrund, das macht dir, gibt dem so einen ruhigen Hintergrund, das finde ich sehr schön.
Ich hätte jetzt gedacht, dass der Ton meiner Stimme.
Ja.
Nee, aber Spaß beiseite. Also wie gesagt, Das ist halt hochgradig fragwürdig, was die Bengals da machen. Und jetzt übrigens lenken mich die Vögel ab, weil du es angesprochen hast, Daniel. Und ja, es wirkt halt alles nicht so harmonisch momentan bei den Bengals. Es wirkt so, als ob das alles ein Stück weit, ich will nicht sagen, in die falsche Richtung geht, aber eigentlich schon. Und
ja, ich glaube, dieses Defensive Backfield, diese beiden Safeties, Stone und Battle, die werden ehrlicherweise diesem Coach dann das Rückgrat brechen, wenn das so läuft wie letztes Jahr. Also die sind ja noch schlechter geworden. Die haben ja am Ende mit im Backfield dann mit Mike Hilton auf Cornerback und Von Bell, die beide älter waren, jetzt auch nicht sensationell gut waren, aber zwei Spieler noch in der Free Agency dann sozusagen verloren und nicht wirklich nachgeliefert. Ich bin, Roster-Building ist für mich echt sehr, sehr fraglich und ich bin gespannt, wie sich dieses Team besser verbessern sollte, ohne da wirklich neue Spieler reinzuholen. Ja, es gibt ein bisschen Unterstützung aus dem Draft, aber da kannst du jetzt ja auch nicht im ersten Jahr damit rechnen, dass ein Shemar Stewart und Demetrius Knight Jr. dann mehr oder weniger dir deine Saison retten. Also ich bin sehr am Zweifeln und von daher kriegt er von mir 40 Grad.
Es kann zumindest nicht die Erwartungshaltung sein, dem stimme ich zu. Und eine Sache, die ich noch zu Daniel deinem Kommentar am Anfang erwähnen wollte, dass die Bengals irgendwie ja immer ganz, ganz suspekte Saisonstarts haben. Umso schlimmer wäre es wahrscheinlich in dem Saisonstart, den sie dieses Jahr haben, weil der Schedule sieht für die eigentlich recht machbar aus, gerade in den ersten Wochen. Du hast die Browns in Woche 1, die momentan für Dysfunktionalität das Banner hissen. Kannst du im Duden nachschlagen.
Immer 1-0 Bengals, ja.
Genau, dann haben wir die Jaguars in Woche 2.
1-1.
Okay, genau. Und dann hast du Vikings, Broncos, Lions,
Packers. Sie auch 1-2, 1-3, 1-4, 1-5.
Ja, und dann bist du bei 1-5 und dann ist er weg.
Genau. Ja. Ich meine, das Spiel gegen die Lions wäre ja wieder im Oktober, da wird es dann ja besser, aber es sind eben noch die Lions, gegen die man dann spielt. Aber lass ihn sogar 2 gewinnen, lass ihn sogar die ersten beiden gewinnen. Vikings, Broncos verlierst du mindestens 1, Lions verlierst du, Packers verlierst du, Steelers. Kommt ein bisschen auf an, wie der Quarterback einschlägt, der da kommt. Aber das ist schon, also danach wird es dann auch nicht einfacher. Also dann hast du noch zweimal die Ravens, du hast die Bills, du hast die Dolphins, du hast deine Cardinals, die werden natürlich richtig Gas geben. Also am Ende
finde ich euch zu schwarzmalerisch. Also wir reden jetzt nicht über ein Durchschnittsteam. Also wir reden über Joe Burrow mindestens mal ein Top-5-Quarterback.
Aber lass ihn 9-8 rausgehen.
Der eine riesen Saison letztes Jahr
gespielt. Lass ihn 9-8 rausgehen oder 10-7, ehrlicherweise, aus der Saison. Kommen sie gerade in die Playoffs, reicht dir das? Glaubst du, mit der Defense hast du gegen die Lions eine Chance?
Ja, es ist ja erstmal die Frage, wie die Lions überhaupt aussehen. Also gegen die Lions der letzten 2 Jahre wird's eng, ja, aber auch die Lions haben einen neuen Defensive Coordinator, einen neuen Offensive Coordinator und so weiter. Also erstmal abwarten, wie die Lions aussehen. Aber ihr sagtet gerade, sie verlieren gegen die Broncos und gegen die Vikings.
Ja.
Das wäre alle nicht, aber glaube ich nicht. Ey, das ist Joe Burrow.
Ja, das hast du letztes Jahr auch nicht.
Und sie haben den DC ausgetauscht. Das ist jetzt einer von Notre Dame. Also aber der kann sich jetzt auch neu beweisen. Ich sehe das nicht so schwarzmalerisch wie ihr.
Okay, aber bei mir 40%, da fliegt raus. Grad, nicht Prozent. Kutsche, wo siehst du das dann?
Müssen es runde Sachen sein oder kann ich jetzt auch 22,5 Grad nehmen?
Sagen, was du möchtest, zwischen 0 und 100 Grad.
Ah ja, das ist geil. 22, Periode 6. Nee, ich bin also nicht bei 40 Grad. Weil, machen wir uns nichts vor, im Gegensatz zur Fußball-Bundesliga zum Beispiel, ist es ja nicht so, dass Trainer oder Headcoaches in der NFL gefeuert werden, so, nein, wir haben jetzt noch 3 Spieltage und wir müssen jetzt irgendwie noch in die Playoffs schaffen, deswegen tauschen wir den Headcoach.
Aber das haben wir auch nicht gesagt, Kutsche. Wir haben gesagt, nach dem Black Monday, es geht darum sozusagen, wer bis zum Super Bowl gefeuert wird.
Ja, bin ich wieder bei meinen 20 Grad. Zach Taylor wird auf jeden Fall noch Zeit gegeben. Zach Taylor hat einen immensen Druck, das hast du ja völlig richtig gesagt, weil die Bengals irgendwie gefühlt jetzt seit Joe Burrow da ist, irgendwie seit 5 Jahren in diesem Super Bowl-Window sind und es nicht geschissen bekommen. Deswegen ist der Druck per se schon mal immens und auch viel größer als beim Brian Callahan, weil da muss wirklich Erfolg her. Ich mach 21%. Er sitzt wirklich ein bisschen mehr
viel
auf dem Hot Seat als Brian Callahan.
Finde ich sehr gut dort, Kutsche. Ein Grad mehr.
So, Joshua?
Dann würde ich überhaupt nicht freuen, was ich jetzt zu sagen habe. Ich gehe mit 50-50. Also tatsächlich. Wie gesagt, so ein bisschen an die Prämisse gekoppelt, wenn die Bengals einen schlechten Saisonstart erwischen. Und das ist, wie du gesagt hast, die haben einen super Football gespielt, gerade wieder zum Ende der Saison, keine Frage. Aber wenn sie wieder einen schlechten Saisonstart haben und wieder absolut hart kämpfen müssen, damit sie am Ende der Saison überhaupt in Contention sein können, in der AFC North, die in der Regel von, ja, also zumindest mal einem anderen Team bespielt wird, dann kann er für mich sogar schon während der Saison ausgewechselt werden, ja, und spätestens dann nach dem Black Monday. Und Steelers Woche 7, je nachdem, wie die Woche dahin oder wie die Saison bis dahin läuft, könnte der Knackpunkt sein. Wenn du das zweite Division-Duell der Saison gegen die Steelers verlieren solltest, nach einem schlechten Saisonstart, das könnte so ein bisschen, also markiert euch im Kalender, Zach Taylor, nach dem 18. Oktober kommen die News rein. All das könnte passieren.
Ich glaube schon, dass er bis Ende des Jahres Spiel darf sein. Ich glaube, das wäre dann jemand, der am Black Monday ohne Arbeitspapiere dasteht.
Aber ist ja geil. Also ich meine, mit Joshuas 50 Grad hat auf jeden Fall Zach Taylor jetzt mal eben kurzfristig die Führung übernommen, oder? Was macht
37 das denn so? Grad. Und es wird noch heißer.
Und, ja. Und noch ein letzter Kommentar zum Druck. Nicht nur Zach Taylor hat Druck, sondern ja auch der GM. Ja, also die Bengals stehen vor dem unmittelbaren Drang danach oder vor dem unmittelbaren Muss zu siegen. Die müssen gewinnen. Und wenn es nicht läuft, dann musst du Sachen ändern, dann musst du Stellschrauben anpassen und Zach Taylor ist die Erste.
Ja, wer weiß, vielleicht haben die auch einen Plan, von dem wir noch nichts wissen, dass T. Higgins jetzt auch so ein Hybridspieler werden soll wie Travis Hunter und dass der für diesen Riesenvertrag jetzt halt auch Defense spielen muss.
Das Problem nur bei dem GM ist, dass ja offiziell Mike Brown, also der Owner der Bengals, auch GM ist. Von daher, mit dem mache ich mir nicht so viel Sorgen, Joshua. Ja, okay. Aber Duke Tobin ist der, der diese personelle Entscheidung trifft, zusammen mit Mike Brown. Der wäre wahrscheinlich der, der in Frage kommt.
Gut, also halten wir fest, ein Drittel ist rum. Und aktuell führt Zach Taylor. Ich prophezeie, das wird sich jetzt auch direkt wieder ändern mit meinem Hot Seat Kandidaten. Ich nehme die Summe gleich schon vorweg, sind für mich 60 Grad. Nämlich Brian Daboll, der Head Coach der New York Giants, der geht jetzt in seine vierte Saison, kam ja bekanntlich von den Bills. Mit einem großen Vorschusslorbeeren, großem Leumund, weil er da die Offense mit Josh Allen sehr gut auf die Beine gestellt hat. Ging ja auch ganz gut los, 9-7 in 2022, das war ordentlich. Die Giants waren in den Playoffs dabei, Brian Daboll ist sogar Coach of the Year geworden. 6-11 war dann allerdings die Bilanz in 2023 und 3-14 in 2024. Es ist also stetig steil bergab gegangen. Dann kam ja in der vergangenen Saison auch noch die endgültige Trennung von Daniel Jones dazu, der Quarterback, der im März 23 noch so einen riesigen, fetten Vertrag über 160 Millionen unterzeichnet hat, was auch Daboll abgesegnet hat, aber es hat am Ende nicht mehr sein sollen. Also die Giants standen dann ja am Ende sogar ohne fähigen Quarterback da. Trotzdem, und das hat uns, glaube ich, alle überrascht, darf Brian Daboll gemeinsam mit dem GM Joe Schön in die vierte Saison gehen. Und jetzt haben sie plötzlich mit Russell Wilson, Jameis Winston und Jackson Dart drei potenzielle Starter eigentlich, wenn man so will, wenn man Jackson Dart daran misst, wie früh die Giants sich für ihn entschieden haben, extra nochmal hochgetradet. Also das wird schon mal für Unruhe sorgen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Russell Wilson es jetzt nochmal allen zeigen will, dementsprechend höchstwahrscheinlich auch übermotiviert und sehr egoistisch da rumfuchteln wird. Jameis Winston kannst du auch reinschmeißen und Jackson Dart hat wahrscheinlich so zumindest noch das größte Ceiling, logischerweise. Problem ist halt, außer Malik Nabers ist da nix Dolles da bei den Giants, weder auf Receiver noch auf Tight End. Also das ist eigentlich die einzige verlässliche Anspielstation. Und auch da habe ich mal auf den Spielplan geschaut. Also die Giants starten bei den Commanders, dann bei den Cowboys, dann kommen die Chiefs und dann kommen die Chargers. Also da kann es wirklich mal locker gleich 0-4 stehen. Und wenn, höchstwahrscheinlich ist es ja Russell Wilson, das wurde ihm ja offenbar schon so ein bisschen versprochen, in Anführungszeichen. Also der wird dann auch gleich eine riesige schlechte Laune haben. Also das ist, glaube ich, echt so ein, also das kann sofort da explodieren in New York. Also für mich sitzt Brian Daboll auf dem hottesten aller Hot Seats und deswegen gebe ich ihm 60 Grad. Joshua, was würdest du über Brian Daboll, welche Gradzahl würdest du ihm geben?
Zunächst erstmal stimme ich deinem Eindruck zu. Ich glaube, viele waren und mich eingeschlossen überrascht, dass mit der Trennung von Daniel Jones sich nicht auch direkt von Brian Daboll getrennt worden ist. Meiner persönlichen Überzeugung nach aber wollte, wie du ja schon gesagt hast, James O'Shone, nicht direkt den ganzen Karren vor den Laden fahren und noch mehr Schlagzeilen machen, nachdem er ja Saquon Barkley an einen Division-Rivalen gegeben hat, der da jetzt die Saison seines Lebens abgerissen hat. Ach ja, warte, und jetzt auch noch den Head Coach vor. Ja, das passt irgendwie nicht alles so schön ins Bild. Wahrscheinlich wollte zumindest für eine Konstante sorgen in der ganzen Gleichung. Und ja, du darfst nicht vergessen, womit Brian Daboll in den vergangenen Jahren arbeiten musste. Da war Daniel Jones, da war Tommy DeVito, da war eine Menge Quarterback-Play dabei, was, das kannst du jetzt argumentieren, gut aussah, schlecht aussah, etc. Es war auf jeden Fall nicht leicht für die Giants. Die eine Hoffnung, die ich für die Giants in der kommenden Saison sehe, ist die Defense. Ich glaube, die Defense ist underrated. Ich glaube, die Defense kann tatsächlich eine Menge reißen. Auch in der Division, wo sie gegen die Eagles spielen, gegen die Cowboys oder auch gegen die Commanders spielen. Jaden Daniels wird im Sophomore-Slump sein. Habt ihr jetzt zuerst gehört. Und tatsächlich glaube ich, dass die Defense, ja, einen Lichtblick ist auf jeden Fall und vielleicht den Startschwierigkeiten, die man zumindest antizipiert für die Offense jetzt im ersten Jahr mit Jackson Dart oder wer auch immer da starten sollte mit Russell Wilson, vielleicht so ein bisschen kompensieren kann. Also klar, der Saisonstart, der ist alles andere als rosig. Ne? Wie gesagt, Commanders Woche 1, Cowboys Woche 2, Chiefs Woche 3, Chargers 4 und dann hast du Saints, Eagles, Broncos, wieder Eagles, 49ers etc. die Bye-Week auch erst in Woche 14. Also da brauchst du einen langen Atem, zum spätestmöglichen Zeitpunkt die Bye-Week zu haben. Das, ja, das alles qualifiziert, aber dann tatsächlich Brian Daboll, sollte es nicht laufen und sollte der Lichtblick nicht eintreten, dass ich dir zustimme. Also Brian Daboll sitzt, glaube ich, mit auf dem heißesten Sitz in der Liga und wird mich ja auch so bei 65, 70 Grad einreihen.
Noch mehr sogar, wow.
Ja, es ist ja so weit, dass Brian Daboll schon das Problem hatte, dass oder die Überraschung hatte, dass die Spieler dann gerechnet haben, also viele seiner Spieler haben damit gerechnet, dass er gefeuert wird und waren überrascht, dass er noch dabei ist, was nicht bedeutet, dass er den Lockerroom verloren hat. Die mögen ihn schon, aber sie sind eben überhaupt nicht erfolgreich. Und das Team hat sehr lange gewartet mit der Entscheidung, ob er bleibt oder nicht bleibt. Die haben sehr viel diskutiert und am Ende haben sich das Front Office dafür entschieden, mit ihm weiterzumachen. Also ich sehe da auch wenig Positives. Die Giants haben den toughesten Schedule, wenn man nach Vorjahres Opponent Win Percentage geht, also sind bei Punkt 5,74. Und wenn man sich mal anguckt, wie in den letzten 10 Jahren roundabout, oder sind gleich 8 Jahren, Teams gegen den härtesten Schedule performt haben, dann haben 2 es in die Playoffs geschafft. Das sind die Eagles, die in der Wildcard Round verloren haben, und die Steelers, die in der Wildcard Round verloren haben. Alle 6 anderen Teams haben die Playoffs verpasst und sind eher so zwischen 5 und 7 Wins rausgekommen. Mit 3 und 7 Wins. Die Browns letztes Jahr mit 3-14 hatten auch den härtesten Schedule. Und eigentlich spricht alles dafür, dass die Giants mehr oder weniger klar die Playoffs verpassen werden. Und ja, man stellt sich die Frage, was ist der Faktor, der Brian Daboll dahin bringen kann, dass er bleibt? Und für mich ist eigentlich, also wir drehen was andersrum, es ist eigentlich das Einzige, was ihm helfen kann, ist, dass Jackson Dart performt und dass diese Offense besser wird. Ich meine, der war ja bei den Bills als offensives Genie gesehen. Und genau dessen Offense funktioniert eben überhaupt nicht. Die waren in den letzten 2 Jahren 30. und 31. in den Offensivstatistiken, in Scoring. Und ja, was soll man da groß sagen? Also wenn das nicht besser wird, ist er raus. Also ich glaube, dass er, und da hilft ihm auch kein Russell Wilson und auch kein anderer Quarterback, sondern am Ende muss Jackson Dart ins Team integriert werden, performen und denen das Gefühl geben, da ist eine Perspektive, die irgendwie da ist. Und wenn er es nicht schafft, diese Perspektive zu schaffen, dann kann man es auch einfach vergessen. Das andere, was, glaube ich, für ihn tödlich sein könnte, ist, wenn Daniel Jones plötzlich bei den Colts performt. Also wenn der Quarterback, den er versucht hat zu entwickeln, wo er gescheitert ist, jetzt plötzlich bei einem anderen Team Erfolg hat, dann glaube ich, egal wie viel er macht, dann werden die Owner sich drüber nachdenken, was er denn wirklich kann und ihn da ganz schnell rausfeuern.
Das wäre dann schon das zweite Mal, ne? So wie Joshua ja auch gesagt hat, Saquon Barkley plötzlich mit den Eagles Super Bowl Sieger und wenn Daniel Jones jetzt noch bei den Colts dann plötzlich durchstartet. Ich glaube nicht dran, ehrlich gesagt, aber kann ja sein.
Aber wenn der dann in Berlin 4 Touchdown-Pässe vor unseren Augen wirft, dann sind wir ganz anders
ja, dabei. Und noch 3 erläuft und 10-mal den Ball fumbelt. Ja, kann natürlich sein. Wie immer, ihr kennt das aus der Footballerei, seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen. Also wenn ihr dieses spontane Gradspiel auch mitspielen wollt, schreibt doch gerne bei Spotify mal in die Kommentare, wie viel Grad ihr jeweils verteilen würdet. Also fassen wir nochmal zusammen. Ich glaube, ich hatte 60 Grad gesagt. Joshua, was war es, 65 oder 70?
Gib mir 65.
65, Daniel?
Ich bin auch bei 60 Grad.
Gut, macht 185 durch 3. Ich kann es nicht im Kopf rechnen. 60,
62, schieß mich tot.
61,67.
Also runden wir auf 61,7. Damit ist Brian Daboll in Führung gegangen. Wir haben Halbzeit. Mal sehen, ob ihn noch jemand einholen kann. Joshua, du bist wieder dran.
Ja, und erst nachdem Daniel mich eben so ganz subtil darauf hingewiesen hat, dass ich die Reihenfolge durchbrochen
habe. Wir machen ja langjährige Vorbereitungen, haben ganz genau alles minutenmäßig gemacht und dann bringst du uns völlig durcheinander. Aber das ist okay, da sind wir darauf vorbereitet.
Aber es ist
darf ja auch ein bisschen Chaos hier sein.
So ist es. Wir als nächstes reden wir über Raheem Morris, den Head Coach der Atlanta Falcons. Nicht zuletzt aus verschiedenen Gründen, zu denen wir gleich kommen. Raheem Morris hat ja so eine kleine Odyssee, ist ja schon eine Weile in der NFL unterwegs, war ja schon weitaus früher mal Head Coach bei den Bucks damals, von 2009 bis 2011. Da hat er auch schon nicht so gut ausgesehen als Head Coach. Dann war er ja einmal Interim Head Coach bei den Falcons, wo er eigentlich ja noch Defensive Coordinator gewesen ist. Dann wurde Dan Quinn gefeuert und dann war er Interim Head Coach, also für ersatzmäßig Head Coach bei den Falcons gewesen. Nach seinem Interim Head Coach Posten bei den Falcons ist er ja 3 Jahre DC bei den Los Angeles Rams gewesen, mit denen er ja auch den Super Bowl gewonnen hat, wo er ja dann ultimativ dann letztes Jahr tatsächlich 4 Tage nachdem Brian Callahan bei Tennessee unter Vertrag genommen worden ist, als Head Coach dann bei den Atlanta Falcons als Head Coach unter Vertrag genommen. Und wie gesagt, ich hatte eben schon gesagt, er hat sich auch bei den Bucks damals schon nicht als Headcoach mit rumbekleckert. Insgesamt sein Headcoaching-Record nach der Saison letztes Jahr mit den Falcons steht bei 29-47, also 29 Siegen, 47 Niederlagen. Das ist jetzt nicht etwas, was du in deinen Bewerbungen schreiben würdest als Headcoach. Spricht auf jeden Fall dagegen. Ich glaube aber mitunter der Weg oder der größte treibende Grund dafür, weshalb sein Sitz wahrscheinlich ein Stück weit heißer ist, ist ja auch einfach die kontroverse Quarterback-Situation bei den Falcons und wie das Ganze gehandelt wird, ist die Frage, von wem das da gehandelt wird und wie viel Spiel Raheem Morris in der ganzen Situation hat. Die Rede ist natürlich, du hast einen überbezahlten, aber du hast einen sehr gut bezahlten Kirk Cousins in dem Quarterback-Raum sitzen.
Für die Leistung unfassbar überbezahlt.
Okay, das halten wir mal so fest für den Moment. Der dann letztes Jahr absolut nicht performt hat. Und dann wurde Ray Morris ja so ein bisschen in die Verantwortung gezogen und gesagt, ja gut, du hast hier Kirk Cousins, der absolut nicht performt. Wir haben aber Michael Penix ja nicht umsonst so hoch gedraftet, womit ja jeder gerechnet hatte letztes Jahr. Warum setzen wir den nicht früher ein? Das war ja so ein bisschen die Kritik, die geäußert worden ist und die ja ultimativ sogar zu den Spekulationen geführt hat, dass Kirk Cousins in dieser Offseason ein neues Zuhause findet. Nur niemand nimmt sich diesen Vertrag an wahrscheinlich und wahrscheinlich waren noch andere Gründe dafür, oder stand noch im Raum, weshalb da kein Wechsel zustande gekommen ist diese Saison. Nichtsdestotrotz, aber bleibt natürlich dann die Quarterback-Kontroverse bei den Falcons die gleiche. Also wir haben Michael Penix, der in den Startlöchern steht und der auch nicht mehr der Jüngste ist. Er ist ja sehr, sehr alt. Er ist vom College gekommen. Daniel, du weißt bestimmt, wie alt er war. 28 oder was war er? 27?
26, glaube ich.
26.
Ja.
Irgendwie sowas. Er war ja auf jeden Fall sehr alt. Das heißt, auf ihn möchte man auch nicht zu lange warten oder ihn nicht zu lange warten lassen. Und du hast Kirk Cousins auf der anderen Seite. Also ich glaube, die Situation musst du natürlich erst einmal bereinigen. Und dann muss natürlich auch noch die spielerische Leistung stimmen. Und wie auch für die Giants gilt für die Falcons, dass du ein brutales Programm hast erstmal. Also du hast die Bucks in Woche 1, die Vikings in Woche 2. Dann hast du die Panthers in Woche 3. Commanders in Woche 4, dann hast du deine Bye-Week schon relativ früh und dann hast du Bills, 49ers, Dolphins, Patriots, Colts und so weiter. Sodass zumindest mal, ja, spielerisch das Ganze natürlich auch stimmen muss. Also das alles so ein bisschen um die Personalie Head Coach Raheem Morris.
Na, ich finde, bei den Falcons war es ja also gerade in der vergangenen Offseason so, dass wir uns irgendwann verwundert die Augen gerieben haben, dass die Falcons jetzt offenbar All-In gehen. Also die sahen ja plötzlich wirklich aus wie ein Super Bowl-Contender, zumindest auf dem Papier. Und das haben sie ja eigentlich nie auf die Straße gebracht. Liegt natürlich auch viel an Kirk Cousins, keine Frage. Der hat dann letztlich auch nicht so gut gespielt, wie es vielleicht einige ihm zugetraut haben. Also die Falcons waren ja weit davon entfernt, überhaupt mal wirklich richtig ernsthaft an den Playoffs zu schnuppern. Also das muss man sicherlich auch Raheem Mostert ankreiden. Eine andere Personalie, also das ist jetzt nicht nur sein Ding, da sind auch schon andere dran gescheitert, ist aber Kyle Pitts. Also auch da gab es ja die Hoffnung, okay, der wird jetzt aus diesem vermeintlichen Generational Tight End Talent endlich mal was rauszaubern. Aber ich glaube, Kyle Pitts hat gefühlt die schlechteste all seiner schlechten NFL-Saisons gespielt. Also das hat er auch nicht geschafft. So, und dann wurde halt irgendwann Kirk Cousins enteiert, gebencht, zu Recht, klar. Aber hast du dir auch keinen Gefallen mitgetan? Du hast ihn weiterhin im Team. Also du startest auch schon echt mit maximal viel Unruhe, wenn er denn bleiben sollte in die Saison. Also ja, bin ich bei dir. Der sitzt mindestens auf dem Hot Seat, selbst verschuldet, vielleicht auch einiges Pech zugeschustert bekommen. Aber ja, also ich bin mal wieder sehr gespannt. Also es ist ja immer irgendwie eine Lotterie, diese Division, die NFC South. Am Ende gewinnen sie aber doch wieder die Bucks. Ich bin dieses Jahr sehr gespannt auf die Falcons. Letztes Jahr hatte ich große Erwartungen, dieses Jahr eher geringe. Vielleicht überraschen sie mich ja jetzt auch wieder.
Ja, die Falcons sind irgendwie super, super schwer einzuschätzen und dem auch Raheem Morris wirkliche Leistung. Ich frage mich bis heute, was passiert wäre, wenn Bill Belichick zu den Falcons gegangen wäre und nicht Raheem Morris, also die eigene Lösung dahin gegangen wäre, wo wir da jetzt stehen würden, ob er besser oder schlechter wäre als Raheem Morris. Ich finde aber, Raheem Morris ist am Ende, ich glaube, da kann man noch Falcons-Fans fragen, eher eine Enttäuschung als jetzt der umjubelte Hero, der da zurückgegangen ist. Diese erste 8-9-Saison, dieses komische Quarterback-Shuffle, was sie die ganze Zeit gemacht haben, sich nicht entscheiden können. Und eigentlich hat ihn gerettet, dass Michael Penix am Ende der letzten Saison wirklich gut performt hat. Ob es nun PFF-Grade ist oder dessen, ach, was wir gesehen haben, das sah einfach besser aus als alles, was wir von Kirk Cousins gesehen haben im ganzen Jahr. Und dass er jetzt eben dann in der Offseason auch wieder auf dem Papier gute Moves gemacht hat. Also mit Jalen Walker, James Pierce, was das Gefühl, da ist irgendwie, kommt was rein, was irgendwie besser wird im Pass-Rush, wo die in den letzten Saison die größte Schwäche hatten und die Defense dann wirklich es nicht hingekommen hat. Und ja, ich, keine Ahnung, muss Verbesserung sehen in diesem Falcons-Team und eigentlich auch einen Playoff-Spot in der Division, damit Raheem Morris da sicher rauskommt. Und ich bin, um da vielleicht anzufangen mit den Gradzahlen, bei 50 Grad.
Ja, und also um nochmal, also eure beiden Bilder so ein bisschen zu fusionieren, gerade in der NFC South sollte halt, wie gesagt, der Anspruch sein, dass du es in die Playoffs schaffst, weil rostermäßig machen die Falcons ja auch eigentlich einen guten Eindruck. Erstmal. So. Das ist aber halt dann letzte Saison so gewesen, als hättest du dir einen Ferrari gekauft und würdest damit überall aber nicht in Deutschland fahren und darfst auf der Autobahn 120. Also, es ergibt keinen Sinn.
Und die haben noch eine Menge 2026 keinen First-Round-Pick. Also das Gefühl ist, die werden jetzt auch keinen Star mehr mitbekommen. Die müssen noch nicht mal überlegen, ob sie sozusagen besser in den Draft gehen, wenn sie jetzt noch ein paar Spiele verlieren, sondern das bringt denen nichts. Also eigentlich können die Vollgas geben. Aber da muss was passieren. Da muss was knallen und da muss was eine Entwicklung geben. Und ich finde Kyle Pitts, da gibt es jetzt da Trade-Gerüchte, ich hoffe, der kommt raus, also der da. Weil, also ich finde das eine coole Franchise, seit 2017 nicht mehr in den Playoffs. Da muss einfach was passieren und Raheem Morris scheint bisher nicht die Antwort zu sein. Und wenn das dieses Jahr auch nicht sein wird, dann wird dieses Team sich von ihm trennen müssen.
Ja, auch Bijan Robinson. Also ich meine, das ist sicherlich irgendwie ein solider Running Back in der NFL, aber auch mit welchen Vorschusslorbeeren der in die NFL gekommen ist, an welcher Position denn der letztlich auch genommen wurde. Es gab so viele Spiele, finde ich, in der vergangenen Saison, da war der überhaupt kein Faktor.
Das, was ich mir bei den Atlanta Falcons am meisten gemerkt habe, ist diese Kamera von oben. Das ist für mich das Highlight der Atlanta Falcons der letzten 2 Jahre. Und das ist kein gutes Zeichen für ein Team.
Ja, und das Maskottchen springt immer vom Dach. Das ist auch beeindruckend.
Und es isst dich auf, Kutsche.
Und es isst mich auf, so wie auf der Football Madness in Düsseldorf. Ja, keine Frage. Ich meine, auch die Falcons, die sind Austragungsort des Super Bowls. Lasst mich kurz überlegen, das muss dann 2028 sein.
Und auch die werden in Deutschland sein dieses Jahr.
Auch die werden in Deutschland sein und dann natürlich haushoch gegen Daniel Jones verlieren. Du hast es ja schon gespoilert, Daniel.
Trotz 10 Interceptions, ja.
Ja. Und sie haben halt einen von nur 2 Linkshändern als Quarterback in der NFL. Also es ist auch immer schwierig, wenn du eigentlich einen Starting-Quarterback hast, der Rechtshänder ist, dann switchst du plötzlich in der Saison um, hast da jetzt dann Linkshänder.
Aber Kutsche, das sind ja alles Details. Wie viel Grad gibst du ihm?
45 Grad.
Joshua, jetzt bist du noch dran, oder? Hast du es am Anfang schon gesagt?
Nee, ich hatte es noch nicht gesagt. 55 habe ich mir aufgeschrieben.
Also landen wir bei 50. Du wolltest gerade bei 50 Grad landen. Das kann ich sogar ausrechnen.
Ich kann dir meinen Blog zeigen. Hier, meine Notizen sagen 55. Das stand da vorher schon.
Ich habe gesehen, dass du gerade geschrieben hast. Das ist,
ja, Kutsche ist 45. Mensch, wann muss ich mich denn jetzt zurechtfertigen?
Also 50 Grad bei den Falcons.
Damit ist er auf Platz 2, oder?
Korrekt.
Okay,
sehr gut. Und fast doppelt so heiß wie Brian Callahan.
Gut, Daniel, dann mach mal weiter.
Genau, ich würde gerne bei den Dolphins in Miami stehen bleiben und über Mike McDaniel mit euch reden. Mike McDaniel ist, glaube ich, also einer der am Anfang coolsten Head Coaches, die wir wahrscheinlich jemals hatten. Er wirkte so ein bisschen nerdy, quirky und war trotzdem ganz lustig in dem Auftreten, in den Kommentaren, die er gemacht hat. Wurde vor der 2022er Saison gesigned, kam raus aus dem Shanahan-System, super innovativ. Er sollte eben endlich die Franchise wieder zurückführen, wo sie seit Jahrzehnten eigentlich nicht mehr war. Und das hat er teilweise auch geschafft. Also gerade diese offensive Success Rate, ist Miami auf 9, EPA per Play auf 13. Also sie sind insgesamt während seiner Amtszeit schon erfolgreich offensiv gewesen. Und 28-3 insgesamt über die Zeit ist kein schlechter Rekord. Das Problem ist, die sind unfassbar schlecht, sobald es die Offseason geht. Im Januar geht gar nichts mehr. Sobald die Temperatur unter 0 Grad oder in Richtung 0 Grad Celsius geht, funktioniert auch nichts mehr. Sie haben gegen die Chiefs grandios verloren. Sie tun sich auch gegen die Bills zum Beispiel extrem schlecht. Und gerade sozusagen, sobald das Jahr endet und es kälter wird, wird auch Mike McDaniel schwächer. Und das Team hat Talent. Tua, Chop Robinson, Jalen Waddle, Jalen Ramsey ist noch auf dem Roster, Tyreek Hill, Bradley Chubb. Das sind unfassbar gute Spieler, aber sie gelten in der Liga als soft. Keiner nimmt Miami wirklich ernst und du weißt, wenn du hart gegen sie spielst, gewinnst du normalerweise. Und das kriegt Mike McDaniel nicht so weit raus. Insgesamt müsste da eigentlich viel mehr sein. Ich weiß, dass viele Dolphins-Fans dann irgendwie mehr erwarten von dem Team und es nicht so richtig hinkriegen. Und eigentlich, ja, sagt man immer, der Trend ist dein Freund. Hier ist der Trend definitiv nicht der Freund von Mike McDaniel. Das Team wird nicht stärker, sondern eher schwächer. Und es gibt ein ganz großes Problem. Stephen Ross, der Owner, wird dieses Jahr 85. Und ich glaube, ähnlich wie Jerry Jones wird der gerne nochmal einen Super Bowl in Miami sehen. Und aktuell, glaube ich, kann man nicht darauf wetten, dass Mike McDaniel den nach Hause bringt. Und damit glaube ich, dass nach der Saison, wenn man wieder nicht in die Playoffs geht, Mike McDaniel Geschichte ist und man hofft, mit jemand anders erfolgreich zu werden.
Gehe ich nicht mit. Also Mike McDaniel, du hast gesagt, wurde sehr gefeiert, ist irgendwie ein besonderer Head Coach, weil er halt so, wie du auch formuliert hast, so ein bisschen nerdy ist und irgendwie ein spezieller Typ ist. Ich finde, man darf halt bei den Dolphins nicht vergessen, du hast halt diese Tua-Krankenakte. So, dafür kann ja Mike McDaniels nicht, also nichts. Also hätte Tua jetzt alle Saisonspiele gemacht, würden die Dolphins besser aussehen, auch in der Kälte zumindest so perspektivisch gesehen, ob sie dann mal wieder ein Playoff-Spiel gewinnen oder nicht, sei dahingestellt. Aber er hatte halt auch viel Pech, das muss man einfach mal sagen. Und ich finde, die Dolphins, die waren wirklich lange auch der Bodensatz in der NFL und plötzlich waren sie wieder sexy und haben Spaß gemacht und haben Spiele gewonnen und so weiter. Der hat die ja schon so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf auch erweckt. Also ich sehe da schon irgendwie eine Entwicklung und ich nehme es vorweg, es sind für mich 5 Grad, dass Mike McDaniels die Saison nicht überlebt.
Ja, ich muss dem leider wieder widersprechen. Ich glaube, ich würde sogar den Schritt weitergehen und sagen, dass sein Schicksal so ein bisschen an das von Tua geknüpft ist. Und Tuas Schicksal in der NFL ist immer ungewiss. Bleibt von Saison, bleibt von Spiel zu Spiel ungewiss. Zumal, und da möchte ich nochmal an Daniels Punkt anknüpfen und das mit Zahlen kurz untermauern, als Mike McDaniel gesigned worden ist, wie gesagt, er galt als innovativ, jung, knackig, da kommt ein richtig frischer Wind rein. Das kannst du auch offensiv zumindest mit Zahlen untermauern. Also der hat mit 2022 die erste Saison, die sie gemacht haben, haben sie 23,8 Punkte pro Spiel aufs Tablett gezaubert. 2023 dann die Steigerung. Wir erinnern uns alle an die absolut geilen offensiven Performances, die sie abgerissen haben, an die Fantasy-Götter Tyreek Hill und Jalen Waddle. Da haben A-Chain. Sie dann tatsächlich...
Ich meine, das war doch der grandioseste Effekt.
Das war das A-Chain ja auch noch. Genau, da haben sie 28 Punkte im Durchschnitt pro Spiel gemacht. 28, also 27,9, ich habe aufgerundet an der Stelle. Und jetzt hatten sie letztes Jahr, und wie gesagt, da gab es auch natürlich mit Tua und so weiter eine Menge Probleme, waren es nur noch 20,3, also Tiefstwert. Und wie auch bei den 49ers man das wahrscheinlich zugrunde geben kann, man hat so ein bisschen aufgeschlossen zu diesem Shanahan-System offensiv. Und es gilt jetzt auch für Kyle Shanahan bei den 49ers, aber auch dann für Mike McDaniel eben, sich wieder neu zu innovieren, sich wieder neue Sachen auszudenken und bleibt natürlich dann fraglich, ob sie das umgesetzt bekommen, ob er das zusammen mit Tua umgesetzt bekommt und wie lange Tua, wie gesagt, überhaupt noch spielt. Wir gehen natürlich vom Besten aus, aber wie gesagt, ich würde das Schicksal von beiden so ein bisschen aneinander koppeln. Ja, und wo du mit 5 Grad gehst, bin ich schon ein bisschen pessimistischer und gehe mal auf 35.
Also ich glaube auch, dass Kutsche gar nicht 5 Grad meint, dass es 5% ist, dass er rausfliegt. Ich glaube, er meint, bei 5 Grad fliegt er raus, weil das ist nämlich die Temperatur, bei denen die Dolphins nicht mehr funktionieren. Außerdem haben sie eben einen 1-10-Rekord in den letzten 11 Spielen, das war, glaube ich, im Dezember, vielleicht hat sich noch verschlechtert, gegen Teams, die einen Winning-Rekord haben. Und das zeigt immer, also das ist ein Team, was super gut ist gegen Scheiß-Teams. Das ist ein Team, was soft ist und keine Antworten hat gegen starke Teams, die dem was entgegenzuwerfen. Und daher glaube ich, ich bin bei 50%, dass er fliegt. Also 50 Grad.
Ehrlich, ich sehe das echt anders.
Du magst ihn gerne, Kutsche, und dein persönlicher Geschmack macht dein...
Ich habe mit dem nichts am Hut, also wirklich nichts.
Du magst solche lustigen, komischen Typen mit interessanten Sprüchen.
Naja, also erinnert euch doch mal, wen die Dolphins noch alle hatten. Also ja, Adam Gase so zum Beispiel.
Da hatten die auch nicht so ein Team, was da stand mit einer der geilsten Wide-Receiver-Duos, einen richtig guten Running-Back, eigentlich einen Quarterback, der funktioniert. Und auch da dein Argument zu sagen, hey, Tua, also doof gelaufen. Wenn du siehst, dass ein Quarterback so viele gesundheitliche Probleme hat, brauchst du Lösungen. Er hatte keine Lösung, nicht in dem Jahr, nicht im letzten Jahr. Insgesamt sind die Dolphins nicht in der Lage, diese 1A-Lösung in irgendeiner Form, die ja ein Problem ist, wenn dein Quarterback so verletzungsanfällig ist, dann in irgendeiner Form Alternativen zu finden. Und das ist eben Schuld des Headcoaches. Und der schafft es nicht, kriegt es nicht gebacken, mehr als gegen schlechte Teams zu gewinnen im Durchschnitt der Sachen. Und das reicht eben nicht in der NFL.
Also ich habe jetzt für euch auch nochmal in den Spielplan der Dolphins geguckt. Die haben in Woche 12 eine Bye-Week. Dann spielen sie am 30. November gegen die Saints. Also da ist auch weiterhin gutes Wetter in Miami. Dann spielen sie am 7. Dezember bei den Jets. Ja, in New York ist es da sehr kalt, aber es sind die New York Jets. Also können sie gewinnen. Dann spielen sie bei den Steelers am 16.12. okay. Dann spielen sie gegen die Bengals zu Hause. Dann spielen sie gegen die Buccaneers zu Hause. Und am Ende spielen sie nochmal bei den Patriots. Also klingt jetzt für mich nicht wie 0-6 ab Ende November, ehrlich gesagt.
Nee, aber das Problem ist ja sozusagen, was sind die Winning-Teams? Und sie haben Colts, die haben einen guten Anfang der Saison. Colts sollten sie schlagen. Patriots, bin ich sehr gespannt, sehe ich auf Augenhöhe, weil die Patriots einfach besser geworden sind. Bills haben sie keine Chance. Jets, Augenhöhe. Carolina Panthers sollten sie schlagen. Chargers, glaube ich nicht, dass sie gewinnen. Browns sollten sie gewinnen, Falcons können sie gewinnen. Dann kommen Ravens, Bills, Commanders. Vor ihrer Bye Week verlieren die drei Spiele in Folge. Und dann bin ich bei dir. Ist es eben die Frage, was da am Ende kommt. Und ich glaube, dass es am Ende um die Playoffs geht gegen die Patriots. Vielleicht sogar schon vor den Buccaneers, dass sie beide gewinnen müssen, um reinzukommen. Also ich glaube, die haben nicht so einen einfachen Schedule, wie man denkt. Und die tun sich eben dann schwer. Und ich glaube, die Dolphins werden maximal in die Wildcard Round kommen, weil da ist dann immer Ende.
Also das Dolphins, das Commanderspiel ist in Madrid. Da ist auch jetzt kein so schlechtes Wetter im November. Ja, egal, es ist doch schön, dass wir unterschiedlicher Meinung sind und unterschiedliche Antennen haben. Ihr seid, wie gesagt, herzlich eingeladen, auch auf Spotify, besonders eure Meinung zu den Dolphins kurz zu tun. Oder wenn wir aus diesem Hotseat-Grad-Rating eine Social-Grafik machen, da auch noch euren Input einzugeben.
Du warst bei 45, oder, Herrscher?
35, wir haben im Durchschnitt 30 Grad.
Das ist in Ordnung, das ist ja fast Miami-Temperatur.
Fast.
Da können wir an dieser Stelle, Daniel, nochmal spoilern. Wie ihr wisst, gibt es drei Footballerreisen in diesem Jahr und eine geht nach Florida, nämlich Ende November bis Anfang Dezember, knackige 5 Tage. Auch da wird das Wetter super sein. Es geht nicht zu den Miami Dolphins, sondern es geht zu den Tampa Bay Buccaneers. Dafür gibt's aber auch noch das College Derby zwischen den Florida Gators und Florida State. Alle Infos dazu findet ihr bei uns auf Social Media, auf dem Instagram-Kanal. Wir packen den Link natürlich zu diesen Reisen hier auch nochmal in die Shownotes und ihr seid herzlich eingeladen, in den Footballer-Reise-Podcast zu hören. Die anderen beiden Reisen, die wir anbieten, es geht nach New York im September.
Kutsche,
und
du hast das Wichtigste
vergessen,
als du es angeworben hast. Kutsche ist dabei. Ihr könnt mit Kutsche zusammen nach Florida fliegen. Der erzählt euch alles. Also ihr werdet bei den Tampa Bay Buccaneers stehen und er wird euch über die Jacksonville Jaguars informieren, was da gerade passiert und nimmt euch mit nach Florida. Also bestes Wetter. Schön Wetter, Football mit Kutsche zusammen.
Genau, ich glaube 27. November bis 2.12. wahrscheinlich mit Landung wieder.
Genau.
Zu den Tampa Bay Buccaneers und nach Orlando. Ich freue mich wie ein kleines Kind drauf. So, mal sehen, wo jetzt mein letzter Kandidat noch landet. Auch das hat Joshua, glaube ich, vorhin gesagt, auch dieser Mann gehört mittlerweile eigentlich zur DNA seiner Mannschaft. Die Rede ist von Mike Tomlin, seit 2007 Headcoach der Pittsburgh Steelers, gehört da absolut zum Inventar. Hatte, wissen wir alle, bekanntlich, seit er da ist, noch nie eine Season mit einem Losing Record. Aber, und das bezieht sich ja eigentlich auch auf die Dolphins und auch letztlich, wenn man an den großen Triumph denkt, bezieht sich das auch auf die Bengals. In den Playoffs geht da gar nichts mehr bei den Steelers mit Mike Tomlin. Der letzte Sieg in der Postseason ist lange her. In der Saison 2016 war das nämlich. Seitdem haben sie 6 Niederlagen in Folge kassiert in den Playoffs. 5-mal sind sie direkt raus und in diesen 6 Playoffs-Games, das war nicht mal eng, haben sie insgesamt mit 96 Punkten Unterschied verloren. Das macht 16 Punkte pro Spiel. Also die Steelers, Mike Tomlin und die Playoffs, das passt überhaupt nicht mehr zusammen. Kein einziger Punkt im ersten Quarter in den letzten 6 Playoff-Games für die Pittsburgh Steelers. Das stört natürlich viele. Da ist von mangelnder Weiterentwicklung des Teams die Rede, von Stagnation und einige Fans fordern mittlerweile sogar mal einen frischen Wind. Und nun, das ist ja auch immer wieder Thema hier im Frühstücksei, eigentlich in allen unseren Formaten, haben sie nicht mal einen richtigen Starting Quarterback. Das zieht sich ja eigentlich auch schon durch, seit Ben Roethlisberger seine Karriere beendet hat. Pickens war es nicht, Russell Wilson und Justin Fields waren es nicht. Aaron Rodgers ist immer noch nicht da, so dass jetzt gerade im Depth Chart Mason Rudolph, Will Howard und Skylar Thompson stehen. Trump war ja gerade auf einem Event in Pittsburgh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, und sagt dann über Mason Rudolph, ich denke, der wird eine große Chance bekommen, er ist groß, er sieht gut aus, er hat einen tollen Arm und ich habe das Gefühl, dass er der Richtige sein wird. Also das ist, glaube ich, so ein Lob, das möchte eigentlich niemand auf dieser Welt haben. Also in einer Quarterback-dominanten Liga setzt Mike Tomlin halt irgendwie aus Tradition auf die Defense und hat in diesem Jahr gefühlt vergessen, wer denn eigentlich sein Quarterback sein soll. Also ich behaupte, wenn die Steelers, also ich kann mir sogar vorstellen, ich bin gespannt, wie ihr es seht, Stand jetzt, ich bin so schockiert, dass die Steelers immer noch keinen vernünftigen Quarterback haben. Will Howard heißt es ja, könnte es sein, und aber der ist halt Rookie. Ich glaube, es ist tatsächlich so weit, dass die Steelers das erste Mal unter Mike Tomlin eine Losing Record Season haben werden. Das ist fällig. Selbst wenn nicht und sie wieder gleich in der ersten Playoff-Runde rausfliegen, kann ich mir schon vorstellen, dass Mike Tomlin sein 20-jähriges Dienstjubiläum bei den Steelers nicht erlebt.
Wie viel Grad sind es bei dir?
35 Grad.
Joshua, mach du mal.
Ich darf. Ich gehe auch mit meiner Gradzahl dieses Mal voran. Ich gebe dem Ganzen eine knackige 5 Grad.
Mhm.
Es ist nicht das erste Jahr, dass Mike Tomlin es irgendwie schafft, entschuldigt meine Ausdrucksweise, aus Scheiße Gold macht. Es ist nicht das erste Jahr, wo er gefühlt ohne Quarterback in die Saison geht, und irgendwie kriegt es Mike Tomlin jedes Jahr hin, mit einem positiven Rekord, das ist gesagt, Kutsche, aus der Saison zu gehen. Und irgendwie schafft das immer in die Playoffs, irgendwie schafft er es immer, das Team competitive zu halten in der AFC North, wo du damit eigentlich gar nicht rechnest, wenn du dir anschaust, was da sonst noch rumspielt. Ich weiß nicht, wie er es macht. Der ist ja, also die Steelers sind ja auch das Team mit den wenigsten Headcoach-Wechseln seit 1969, glaube ich, war es. Lass mich noch mal ganz kurz nachschauen. Ja, 1969. Seit 1969 haben die Steelers nur 3 Headcoaches gesehen, nämlich Chuck Knoll, der 22 Jahre lang Headcoach gewesen ist. Und dann kam Bill Cowher, der wieder, wann war es, 14 Jahre Headcoach gewesen ist. Und dann halt Mike Tomlin, der jetzt ins 18. Jahr geht. Und da ist so viel Kontinuität mit drin. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass, ja, du hast wenig Playoff-Erfolg. Ja, du hast, ja, wie sage ich es, es fehlt dieser durchschlagende Erfolg am Ende des Tages. Aber du hast gesehen, dass es mit Mike Tomlin funktionieren kann. Und ich glaube, dass du ihm dahingehend halt eine extrem lange Leine lässt, weil du weißt, du bist im Zweifel nur einen Quarterback oder ein Puzzleteil von dem Ganzen entfernt. Und insofern glaube ich, dass selbst wenn Mike Tomlin mal eine negative Saison haben sollte, dass er immer noch safe ist tatsächlich und dass sein Stuhl, ja, kalt wie Eiswasser ist fast schon.
Kalt wie Eiswasser, 5 Grad. Ich bin irgendwo dazwischen auf jeden Fall. Ich glaube aber, also ich glaube, dass der Seed heiß ist, aber ich glaube nicht, dass die Steelers ihn kündigen, sondern dass es eigentlich eine Entscheidung von Mike Tomlin selbst sein wird. Mhm. Solange er einen positiven Rekord hat, ist er schwer kündbar. Ich glaube, er ist dann eine Legende, ein Denkmal in der Art und Weise, wie er da ist, wie er dieses Team geführt hat und wie er wirklich jedes Jahr versucht, das Beste rauszuholen. Er ist auf der anderen Seite aber eben an seine Grenzen gekommen. Er macht mehr Fehler als früher. Er hat kein gutes Decision-Making. Der Kader wirkt irgendwie nicht sauber, weil es eben so ist, dass aus meiner Sicht seine Offense-Entscheidungen ohne Quarterback richtig schwierig sind, seine Defense-Entscheidungen aber überteuert sind. Und am Ende hat er da viel zu viel Geld, was er bezahlt für Spieler in der Defense, die nicht so gut sind. Also das ist nur eine mittelmäßige Defense. Und damit Mike Tomlin funktioniert, muss die eben überdurchschnittlich sein. Jetzt können wir überlegen, ob Aaron Rodgers ihn rettet. Aber was soll denn retten heißen? Also die werden maximal einen positiven Rekord kriegen, werden dann in den Playoffs wieder kein Spiel gewinnen. Und dann geht das Thema wieder los. Eigentlich müssten die mal richtig verlieren. Und dann kann man ein ordentliches Team aufbauen, hätte einen sensationellen Quarterback, den man entwickelt, und das Ganze würde wieder funktionieren. Das hat Mike Tomlin irgendwie nicht hingekriegt, sondern er hat immer in diesem Mittelmaß irgendwie hängen geblieben. Ich glaube, es ist ein guter Coach. Ich glaube, es wäre aber sowohl für die Steelers als auch Mike Tomlin gut, wenn die sich mal trennen. Aber diese Entscheidung muss nicht der Owner oder der GM treffen, sondern aus meiner Sicht Mike Tomlin selbst. Also ich glaube, wenn der jetzt wieder eine Saison hat, die irgendwie frustrierend ist, die Kritik wächst, dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass er sagt, so, es ist vielleicht ein gutes Ende. Ich nehme ein Jahr Sabbatical und danach greife ich bei einem anderen Team an, die ihn mit Kusshand nehmen werden. Das ist mein Gefühl. Von daher sage ich 10%, dass es ein Hot Seat ist. Aber ich kann mir trotzdem gut vorstellen, dass Mike Tomlin und die Steelers in der nächsten Saison nicht mehr zusammen sind.
Ich find's ein bisschen hart zu sagen, die Jahre mit Ben Roethlisberger waren mittelmäßig.
Nee, seitdem ja, sind sie mittelmäßig.
Was ich sagen möchte, ist
eben immer so ein Gefühl von, ja, du kommst da irgendwie rein, jedes Jahr sagen wir, boah, das wird irgendwie seit 5 Jahren oder 6 Jahren sagen wir, das wird immer irgendwie so um die 50% darum. Er schafft es dann immer 10 oder 9 Siege zu holen, aber das ist doch Mittelmaß in der NFL. Und die Defense ist aktuell einfach Mittelmaß. Die ist eine Top 15 Border 15 Defense, die wir aktuell haben. Und das reicht nicht, um diese scheiß Offense, die Ego-Probleme hat, die Quarterbacks hat, die irgendwie selbst strugglen und kein Ego haben oder die wirklich irgendwie keinen richtigen Wurfarm haben, dann da durchzubringen. Und das reicht eben nicht in dieser Liga. Du brauchst einen guten Quarterback oder mindestens einen Top 12 Quarterback, um da hinzukommen. Die hatten noch nicht mal einen Top 20 Quarterback in den letzten Jahren.
Wer weiß, aber vielleicht ist ja Will Howard der diesjährige Brock Purdy. Weißt du ja nicht, Hände hoch.
Ach, Joshua.
Ja, ich finde, also viel schlimmer finde ich, ich habe schon so oft gesagt, dass die Steelers gefühlt immer noch Aaron Rodgers ihr Schicksal in die Hand geben und dass das auch immer noch nicht geklärt ist. Also ich meine, der Draft ist jetzt irgendwie auch schon 6 Wochen oder so her. Die OTAs laufen. Also auf was wartet der denn?
Der hat keinen Bock auf Trainingscamp. Ist doch ganz einfach.
Ja,
hätte ich auch keinen Bock mehr. Mit 40 habe ich auch keine Lust mehr aufs Trainingscamp.
Hat er jetzt schon ein halbes Jahr kein Football mehr gespielt? Also, Jets waren ja bekanntlich nicht in den Playoffs dabei.
Nicht?
Ach, ich weiß es doch auch nicht, Kinder. Ohne George Pickens jetzt.
Er wurde ja gerade erst gecuttet bei den Jets, glaube ich, vor 1,5 Wochen. Also, ich glaube, June 1st ist er raus aus dem Jets-Vertrag, der gute Aaron Rodgers, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Also, was macht das in Summe? 5 Grad Joshua, 10 Grad waren es, glaube ich, bei Daniel. Was habe ich gesagt? Ich habe schon wieder vergessen. 30, glaube ich. 35?
Ich glaube 35, oder?
Ich meine auch.
50 durch 3, das ist ganz einfach. Müsste sowas wie 16,67. Gut. Das war jetzt ohne Taschenrechner, Joshua.
Ja.
Dann sag doch mal, ihr habt ja mitgeschrieben, was ist denn jetzt das endgültige
Können wir noch über 2 Leute reden? Weil ich finde, ohne die macht diese Sendung keinen Sinn. Über die müssen wir auf jeden Fall noch geredet haben, weil die auch auf dem Hotseat liegen, auch wenn wir uns die nicht ausgewählt haben, wir drei.
Na dann los.
Ich würde gerne noch über die Colts und Shane Steichen kurz reden. Ganz kurz und dann geben wir alle dann Gradzahl für ab. Ich hoffe, ich bringe euch jetzt nicht aus dem Konzept. Aber dass Shane Steichen schon seit 3 Jahren bei den Colts, das hat mich überrascht. Also vor 2 Jahren, also kommt jetzt die 3. Saison, hat mich ein bisschen überrascht. Anthony Richardson war sein Draftpick, hat nicht so richtig gut funktioniert. Er ist 17-17 gerade, ist nicht zu den Playoffs gekommen. Richardson und Daniel Jones fühlt sich nicht so richtig geil an, ehrlicherweise. Und ich bin an einem Punkt, wo ich sage, mein Gefühl ist, dass Shane Steichen irgendeine Entwicklung zeigen muss. Und das wird mit beiden Quarterbacks schwieriger. Und ich glaube, dann gibt es alle Argumente davon für die Colts, auch wenn sie gerade einen Ownerwechsel haben und die Töchter übernehmen, glaube ich, dass da frischer Wind rein muss. Und ich glaube, Shane Steichen ist einer der Kandidaten, die ich mir nach einer schlechten Saison sehr, sehr gut vorstellen kann, dass sie fliegen, für mich bei 30%.
Jetzt ist ja nicht mal mehr der Owner da. Gott habe ihn selig, Jim Irsay. Der hat noch, als wir in Frankfurt waren, hat er noch dem ganzen lokalen Bier ausgegeben. Das fand ich großartig damals. Der konnte gar nicht mehr richtig laufen, aber das fand ich super.
Ja, so alt war der gar nicht.
Ja, ich finde die Colts, also die sind ja auch schon dauerhaft wie eine Enttäuschung und haben sich so jetzt wirklich permanent so den Makel der grauen Maus so erarbeitet. Die Colts sind weder Fisch noch Fleisch, die sind so unwichtig geworden. Anthony Richardson hat auch bis heute nicht funktioniert. Daniel Jones, wir haben schon drüber gesprochen. Keine Ahnung.
Das war ziemlich hart. Also, das war ziemlich hart.
Und da wartest du jetzt von Lo Anarumo den großen Wechsel in der Defense?
Über den haben wir auch schon gesprochen. Ich meine, der hat nichts gebacken bekommen bei den Bengals und ist da jetzt Defensive Coordinator. Also ich bin bei 25 Grad.
Du darfst bei Lo Anarumo, jetzt kommen wir nochmal zu Lo Anarumo, nicht vergessen, das wollte ich eben noch gesagt haben, der war das Jahr davor noch in Headcoaching, also als Headcoach, ne?
Der war der Cheese-Killer, muss man ehrlicherweise sagen. Der kann eigentlich nur gut gegen die Chiefs coachen. Also eigentlich müssten sich die Bills holen und nur in dem einen Spiel als DC einsetzen.
Ja, aber
Joshua, wir brauchen eine Gradzahl.
Eine Gradzahl von mir. Puh. Shane Steichen. Ja, lass es mal eine gute 30 sein. Immerhin haben sie Daniel Jones unter Vertrag genommen.
Du bist 25, oder Kutsche? 30, ja. 30, 25, 85. Durch 3 sind wir wieder bei irgendwie 26, ich glaube sogar höher, oder? 26,67, kann das sein?
Das musst du den Taschenrechner fragen. So begabt bin ich nicht.
Joshua, du bist ja ein sehr talentierter Schachspieler. Müssen Schachspieler gut rechnen können oder überhaupt nicht?
Es hat leider nichts mit Zahlen zu tun, sondern vielmehr mit Zügen und Übersicht der Figuren. Also von daher, also man nennt es Rechnen, aber es hat nichts mit Zahlen zu tun.
28,33, ich war knapp daneben.
Gut, und wen wolltest du noch platzieren, Daniel?
Naja, der steht auch auf der Hand. Die Cleveland Browns, über die haben wir gerade eben geredet, dass einer der Teams locker gegen die gewinnen sollte. Kevin Stefanski war Head Coach of the Year oder Coach of the Year zweimal sogar, ist im letzten Jahr 3-14 gelaufen. Und ich finde, der Konflikt zwischen ihm und dem Owner und dem GM ist da ganz klar. Die wollten, dass Deshaun Watson spielt. Er hatte eigentlich keinen Bock, hat ihn trotzdem spielen lassen. Die wollten, und da war dann glücklich wahrscheinlich, dass er sich verletzt hat, er wollte, glaube ich, nicht dann Shadow Sanders draften und er musste es. Ich glaube, dass da einfach so viel Problematik drin ist, dass ich glaube, dass die Browns und das Front Office der Browns ganz besonders eine Erwartungshaltung an Kevin Stefanski haben, dass sie ihm jetzt ja die besten Spieler der Welt hingegeben haben. Und er war einfach im letzten Jahr die schlechteste Offense der ganzen Liga. Also das ist wirklich beeindruckend, wie schlecht diese Offense am Ende war. Und wenn man jetzt mal weiterdenkt, und ich weiß nicht, ob Joe Flacco das sein soll oder wer auch immer da ein Quarterback ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Team erfolgreich ist mit einem Myles Garrett, der wechseln wollte, den man damit ganz viel Geld überschüttet hat. Das macht ein Team ja auch nicht besser. Da wollen alle doch auch mehr Geld haben oder haben keinen Bock. Also da ist insgesamt, es schreit alles nach einer unfassbar schlechten Saison, vielleicht sogar weniger als 3 Siege. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Cleveland Browns erfolgreich sind. Und da muss eben auch ein zweimaliger Coach of the Year eigentlich rausgehen. Von daher bin ich bei 50%, dass Kevin, also mehr 60%, dass Kevin Stefanski das Ende oder die nächste Saison nicht mehr bei den Browns sein wird.
Aber er wird nicht lange ohne Job bleiben.
Das glaube ich auch, aber das liegt auch eher an der beschissenen Situation, die er da hat. Da kann man nicht viel rausholen. Aber es ist ja trotzdem, der Seed ist hot, weil er kriegt es nicht hin, das zu gewinnen. Die haben eine Erwartung, dass er gewonnen wird. Und das Team ist so vermurkelt, dass da, glaube ich, nicht viel geht.
Es ist halt einfach eine Menge verbrannte Erde bei den Cleveland Browns, glaube ich, mittlerweile. Und da ist eine Menge passiert, gerade auch letztes Jahr. Du hattest offensiv eigentlich kein vernünftig funktionierendes.
Das ist eher Lava als verbrannte Erde, oder?
Ja, wenn es noch Lava ist, dann ist es ja noch kochend heiß. Da kannst du auch auf 100 Grad gehen bei dem Sitz.
Kutscher, guck ganz, ganz ernsthaft. Ich habe ein bisschen Angst, dass er völlig anderer Meinung ist. Nee, ist das Super Bowl Browns?
Nee, diesmal bin ich nicht anderer Meinung. Okay. Die Browns, also erinnert euch an Joe Thomas. Also ich glaube, einer der besten O-Liner aller Zeiten, hat nie einen Snap verpasst. Der ist auch nie weggegangen von den Browns. Also so wie Myles Garrett jetzt. Also ist der hat ja auch nie bei den Browns?
Was? Ist das eine Sekte bei den Browns?
Ja, man weiß es nicht. Ich habe es auch vergangenen Freitag schon in der neuen Folge von Kutsches Football-Zirkus erzählt. Shedeur Sanders hat sich jetzt erstmal ein neues Auto gegönnt, so ein mattgrün Rolls-Royce für $500.000. Das ist unglaublich,
oder? Und dann noch nicht mal in den Teamfarben, ich finde das traurig.
Ja, unglaublich. Nee, natürlich muss Kevin Stefanski hier irgendwie auch noch mit rein. Wir sind halt nur zu dritt und jeder durfte nur 2 nehmen. Ja, 50 Grad.
Joshua.
Ja, leider, also leider, es tut mir halt so leid für Kevin Stefanski. Ja, gib mir 65 wieder.
65? Ja, man greift 65. Da ja an. Also hätten wir den nicht mitgehabt, hätten wir echt ein Problem gehabt hier.
Plus ja, 60, wir wurden ja festgenagelt.
50 durch 3. Knackige 58,33 Grad. Das kann man schon fast Sauna nennen.
Das ist eine meditative
Sauna. Also, wie ist das Endstanding?
Also, von hinten oder von vorne?
Von vorn.
Das heißt, auf Platz 1.
Von hinten oder von vorne, ja? Ja, ist gut.
Willst du erzählen, was Chris Rodriguez jetzt sagen würde?
Nein, lieber nicht.
Okay, Grüße an Chris. Brian Daboer mit 61,67 Grad auf Platz 1. Der hat den hottest Seat. Dann kommt Kevin Stefanski mit 58,33. Dann kommt Raheem Morris mit 50 Grad glatt. Dann auf meiner Liste kommt Zach Taylor mit 37 Grad. Mhm. Danach mit 30 Grad Mike McDaniel mit 28,33 Grad Shane Steichen. Und dann mit 26,67, also knapp dahinter, Brian Callahan von den Titans. Und dann sind wir schon bei Mike Tomlin mit 16,67. Der hat den kühlsten unserer Hot Seats.
Wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, auch eure Gradzahlen bei Spotify zu verewigen oder bei Instagram unter der Grafik oder, wenn ihr Social Media nicht nutzt, uns auch eine E-Mail zu schreiben, redaktion@footballerei.de. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Die 9... Die haben wir jetzt nicht behandelt, Joshua. Das wäre dann Jonathan Gannon, oder?
Bitte? Entschuldigung, das machen wir
mal anders. Finde ich jetzt aber nicht unrealistisch, ehrlicherweise.
Doch, tatsächlich schon. Aber das können wir zu einem anderen Zeitpunkt ausdiskutieren.
Aber ich würde noch Dave Canales dann reinwerfen. Der ist mit Jonathan Gannon für mich auf Augenhöhe. Das sind die Top 10.
Okay, das finde ich hochgradig illegal. Auf Augenhöhe. Okay.
Ja.
Sehr gut.
Gut, dass wir nicht über unsere beiden Teams reden, oder Kutsche?
Was sagst du?
Gut, dass wir
nicht. Naja, also deiner hast du schon gesagt, der hat wirklich 0,000 Grad und meiner ist gerade neu. Also der sitzt, also bei Jaguars sitzt du eigentlich auch immer auf dem Hot Seat, aber ist ja irgendwie noch ohne Bewertung. Das kann man ja jetzt noch nicht sagen. Das machen wir dann nächstes Jahr, wenn er dann überhaupt noch da ist. Aber wir werden natürlich über die Jaguars und über alle 32 NFL-Teams in den nächsten Wochen hier auch in der Frühstücksei-Show noch sprechen. Und wir werden alle Divisions, alle Teams nochmal separat beleuchten. Das geht Anfang Juli los, damit wir dann auch zum Saisonstart Anfang September damit durch sind. Auch da, das freut uns sehr, wird Joshua uns begleiten. Also Daniel, Flo, Joshua und ich. Auch heute wieder ein großes Lob, Joshua. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Lasst, wenn es euch gefällt, auch gerne in den Spotify-Kommentaren oder auf Social Media Liebe für Joshua da.
Danke dir, Kutsche. Das geht runter wie Öl.
Gut, was geht noch am Pfingstmontag bei dir, Joshua? Wieder ein bisschen Schach spielen?
Nee, ich habe jetzt erstmal Schachpause. Ich weiß noch nicht, womit ich den Tag verbringen werde. Bin ich ganz ehrlich. Aber ich meine, das Wetter ist gut, wenn ich rausschaue. Von daher ein bisschen spazieren, ein bisschen Park, ein bisschen Sport, sowas.
Gut. Alles klar. Daniel geht noch mit dem Hund raus, auf jeden Fall.
Ich fahre erstmal nach Hause, um von Rockerbrink zurückzukommen. Grüße dahin.
Sehr gut. Alles klar. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken, Daniel. Dankeschön.
Danke dir, Kutscher. Hat Spaß gebracht.
Danke, Joshua.
Immer gerne.
Danke euch fürs Zuhören. Habt einen guten Start in diese kurze Arbeitswoche und ihr wisst, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Tschüss. Footballerei!
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.